Einen wunderschönen guten Abend. Servus miteinander und ein Prosit der Gemütlichkeit. Weil O-Zapft ist schon. Und was ich heute verzapf, ist hoffentlich jetzt kein Blödsinn. Nachdem ich letztes Mal einen sehr theoretischen Vortrag gehalten habe, sehr suttenlastig, und würde ich jetzt ganz gern mal wieder was Bodenständiges machen aus der Praxis, für die Praxis, also so mehr frei von der Chitta weg, einen suttenfreien Vortrag. Suttenfrei heißt nicht suttenlos, aber ich habe heute nicht vor, heute Abend jetzt ständig was aus den Lehrreden vorzulesen und jeden Satz, den ich von mir gebe, irgendwo eine Suttenstelle dann anzumerken, wo ich das her habe. Also es ist einen kleinen Auszug brauche ich nachher noch. Aber ansonsten ist es eigentlich mehr so bodenständig und eine richtige Zumutung für alle Scholastiker. Also ich werde überhaupt nichts Neues sagen. Also, wobei, wenn man nach einem Jahr in der BGM, dürfte man so und so nichts mehr Neues hören. Das ist ja dann so und so alles Wiederholung. Warten wir noch kurz. So live BGM, ne? Mit Unterbrechungen. Also jetzt wird gerade nicht aufgezeichnet, glaube ich. Man könnte jetzt also einen Haufen Blödsinn erzählen. Also wie gesagt, sehr bodenständiges Zeug, nichts Neues und auch ein etwas freierer Umgang mit all den Pali-Begriffen. Jetzt vielleicht einigen die Haare aufstellen, aber das denken wir dann schon. Was ich jetzt auch nicht machen werde, ist so die halbe Stunde sitzen am Anfang. Ich möchte die heute Abend mal auch ein bisschen ändern. Ich gönne uns nur 10 Minuten und jetzt muss ich... Nee. Gar nicht so vorbereitet. Die Frage ist, wie man einen suttenfreien Vortrag am besten beginnt. Also bevor wir jetzt eigentlich sitzen, haben wir gedacht, brauchen wir eine entsprechende Einleitung. Und die beste Einleitung für einen suttenfreien Abend ist natürlich eine Sutta. Ne? Und eine ganz kurze Dhammapada-Verschen. Mit viel Liebe für die BGM ausgesucht. Das wäre was für die Homepage, so auf die Titelseite. Dhammapada, Vers 19, ein klein bisschen variiert. Wenn der träge Mensch auch noch so viel heilige Texte vorträgt und nicht danach handelt, gleicht er dem Hirten, der des anderen Kühe zählt und hat am heiligen Wandel nicht den kleinsten Anteil. Und deswegen werden wir heute Abend keine fremden Viecher hüten, sondern kümmern uns um unseren eigenen Affengeist. Und damit fangen wir jetzt an, dass wir mal 10 Minuten die Stille nutzen, und ich werde jetzt was tun, was ich eigentlich gar nicht mag, weder aktiv noch passiv. Ich werde jetzt was anleiten. Habe ich das schon mal erwähnt, dass ich angeleitete Meditationen für einen ziemlichen Blödsinn halte? Weil wie man meditieren soll, während man jemandem zuhört, ist mir bis heute ein Rätsel. Also ich muss jetzt nicht jedes Mal einen Streit anfangen, wenn jemand eine angeleitete Meditation von sich gibt. Aber man muss es ja auch nicht völlig unreflektiert nachplaudern, oder man kann sich zumindest seinen Teil denken. Also das, was jetzt kommt, ist keine angeleitete Meditation. Das ist nicht einmal eine angeleitete Reflexion, das ist einfach nur eine Anleitung. Und ihr macht mit, wenn ihr Lust habt, oder ihr lasst es bleiben. Und mein Vorschlag, setzt euch so hin, wie ihr es die nächsten 10 Minuten einigermaßen bequem aushaltet. Sitzt aufrecht, aber nicht steif. Wobei ich auch festgestellt habe, dass die Sitzhaltung erstaunlicherweise doch eine Auswirkung hat in der Meditation. Also Körper und Geist kann man unterscheiden, aber nicht trennen. Also so eine innere und äußere Aufrechterhaltung. Ja, dann könnt ihr mal durchschnaufen. Und wer will, kann die Augen zumachen, aber auch das ist kein Muss. Steht nirgends in den Sutten, dass man die Augen zumachen muss. Ist manchmal ganz nützlich, aber auch nicht für jeden geeignet. Manche schlafen dabei ein, andere fangen an zu träumen. Also wer will, macht zu, wer will, lässt auf. Und dann gehen wir mal, wer möchte, den ganzen Gewahrseinsfokus auf unser Hinterteil. Ein vollkommen vernachlässigtes Körperteil, aber ohne Hintern könnte man überhaupt nicht sitzen. Und gerade so ein Krishpan wie ich, ohne Sitzfleisch, also ich beneide einige, die so wunderbares Bio-Kissen hier dabei haben. Und jetzt ist alles andere vollkommen unwichtig, nur der Hintern auf dem Stuhl, auf dem Kissen, alles andere ist wurscht. Es muss jetzt keine Einspitzigkeit werden. In Anbetracht des Objekts würde ich es eher als eine Zweikugligkeit bezeichnen. Der Geist soll sich ja auch nicht verhärten. Wir wollen ja damit arbeiten können. Das jetzt doch zu anstrengend wird oder zu langweilig oder zu blöd, was auch immer der Geist wieder dran auszusetzen hat, dann geben wir dann unserem geistigen Fokus etwas mehr Spielraum und dann darf sich der Geist halt im ganzen Körper aufhalten. Also den Körper als Ganzes sitzend wahrnehmen, geht es überhaupt? Oder vielleicht will der Geist ja auch im Körper rumsausen, um den Körper. Auch das ist egal, solange er einfach beim Körper bleibt, soll uns das recht sein. Und dann ziehen wir den Fokus mal wieder enger, nur auf den Sitzkontakt. Und genauso wie der ganze Körper rhythmisch schlägt, einschlafen und aufwachen, essen und ausscheiden, Atmung, Puls, alles ist rhythmisch, lassen wir jetzt den Geist auch in seinem Rhythmus arbeiten. Einfach einen Fokus auf den Sitzkontakt, so lang, wie es der Geist haben möchte. Und dann, wenn er nicht mehr will, darf er sich im Körper austoben und dann wieder zurückkommen und einfach den eigenen Rhythmus finden. so ein bisschen zum Ankommen und auch so eine kleine Idee, weil ich oft schon mitgekriegt habe, dass manche Leute sich so furchtbar abmühen in der Praxis und so konzentrieren wollen. Und meine Erfahrung ist, dass ich nur mit dem arbeiten kann, was ich habe und nicht mit dem, was ich gerne hätte. Und wenn ich meinen Geist ein bisschen kultivieren will, dann muss ich mit ihm arbeiten, nicht gegen ihn. Also das nur so als kleine Anregung, dass man halt dann vielleicht so einen Rahmen macht, wo der Geist sich bewegen kann und dann eher konzentriert und wieder auf. Gut, dann möchte ich ja wie gesagt etwas Pragmatisches machen. Es wird kein Übungsabend, aber so ein paar, ein, zwei Übungen können wir nachher noch machen vielleicht. Ich befinde mich ja in diesem Jahr in guter, wenn nicht bester Gesellschaft, was pragmatische Vorträge angeht. Wie er ja mit seinen Anusatis unermüdlich alle 4 Wochen. Und die sind ja nur wirklich praxistauglich, also da braucht man keine Jhanas oder Supersamadhi, sondern wie es heißt, auch im Gewühl des Alltags und im Gewimmel der Kinder, also kann man das machen. Und da möchte ich jetzt gleich mal das aufgreifen. Und ganz zu deinem ersten Vortrag, Buddha Anusati war es. Und ich versuche dich jetzt zu zitieren, sinngemäß, wenn ich Blödsinn rede, musst du mich korrigieren. Also wie war das, wenn diese Anusatis richtig angewandt und regelmäßig geübt werden, sind sie von großem Nutzen, bringen große Verdienste bis hin zum völligen Erwachen. So ungefähr. Und dann hat er noch was gesagt. Das ist so eine Ansage. Denke ich mal, ja, stimmt. Aber was dann kam, war ganz interessant, da kam eine Frage. Also die sind unglaublich nützlich, pragmatisch, bis zur vollkommenen Befreiung. Wenn das ja so ist, warum machen wir es dann nicht? Und das Erste, was ich mir dann gedacht habe, ist, mal eher der andere. Seit wie vielen Jahrzehnten krebst er jetzt auf dem Pfad rum? Und was hat er alles erzählt? Und jetzt kämmert er mit die Anusatis daher und warum macht... Ja, also so ist mein Geist nun mal beschaffen, da blubbert immer irgendwas durch. Aber nachdem dieser Blubber durch war, habe ich mir gedacht, die Frage ist eigentlich nicht schlecht. Warum machen wir irgendwas nicht, gerade was die Praxis angeht? Und natürlich kann man jetzt da über die Hindernisse ganz viel nachlesen und reden oder so. Aber ich wollte es wirklich ganz, ganz simpel und bodenständig mal durchdenken, mal nachdenken, warum machen wir irgendwas nicht? Und der erste Gedanke, der mir gekommen ist, ist, wenn man es nicht weiß. Also wenn ich es dann mal nicht kenne, wie soll ich es dann praktizieren? Und das geht auch als Buddhist recht gut. Da habe ich jahrelange Erfahrung. Man kann in den verschiedensten buddhistischen Kreisen sich aufhalten, kann es komplett ohne Dhamma, das geht. Also ich muss etwas wissen, sonst kann ich es nicht anwenden. Das ist eigentlich banal, aber sollte man auch mal drüber nachdenken. Der zweite Punkt ist, und das sind eigentlich gleich 3 Punkte, das ist das Verständnis. Wenn ich was weiß, aber ich verstehe es nicht, dann kann ich es auch nicht anwenden. Das ist logisch. Also nützt da nichts, wenn ich einfach so wie so ein Autist oder sowas einfach nur Informationen speichere und die dann alle auswendig wiedergeben kann, aber ich habe keine Ahnung, um was es eigentlich geht. Auch klar. Also ich muss es wissen, ich muss es verstehen. Dann gibt es die Möglichkeit, dass ich ein Verständnis habe, aber ein falsches Verständnis. Ich glaube zwar, ich habe es verstanden und lege dann los. Kennt man bei kleinen Kindern oft so, doch, ich weiß, ich kann das. Und dann hat man dann hinterher große Aufräumungsarbeiten. Oder man meint, man hat das Information, man meint, man hat es verstanden und es kommt nur Murks raus. Also jeder von euch, der schon mal ein IKEA-Möbel zusammengeschraubt hat, weiß, was ich meine. Also ich brauche nicht irgendein Verständnis, sondern ein richtiges Verständnis. Und dann kann es natürlich sein, dass ich durchaus ein Wissen habe und durchaus ein richtiges Verständnis, aber kein vollständiges. Also ich habe einzelne Versatzstücke, wo ich sage, ja, okay, kenne ich, habe ich verstanden. Aber es ist halt mehr so Fleckerlteppich, es gibt kein Gesamtbild. Und das fand ich zum Beispiel bei den Anusatis sehr nett, weil die waren zum Beispiel für mich jetzt nicht unbekannt. Die 6 unübertrefflichen Betrachtungen, gibt es ein Heft von René Meyer, was der Fritz Schäfer da zusammengetragen hat. Also war mir nichts Neues. Und Im Zuge deiner Vorträge habe ich dann mitgekriegt, ich mache die ja zum Teil seit Jahren, aber halt nur so ansatzweise. Aber wie die alle zusammenhängen und dass die ineinander übergehen und dass das Ganze ein zusammenhängendes Werkzeug ist, und mir taucht da spontan das Bild von so einem Schweizer Taschenmesser auf. Für die unterschiedlichsten Anwendungen gibt es da Werkzeuge und alles ist beieinander und kann man praktisch mitnehmen. Und dann habe ich gedacht, ah ja, das ist jetzt, das habe ich einen ganz anderen Blick drauf. Also das ist natürlich dann schon was, wenn man jetzt das Wissen und Verständnis irgendwie verbinden kann. Und trotzdem mache ich es nicht. Und wie der scheinbar auffallen ist, ist die Resonanz ja auch eher dünn. Und dann habe ich gedacht, ja, aber wieso mache ich es dann immer noch nicht? Und ich dachte mir dann, wir haben alle unterschiedliche körperliche und geistige Fähigkeiten. Und auch, selbst wenn wir ähnliche körperliche und geistige Fähigkeiten haben, unterschiedliche charakterliche Neigungen. Und das Ganze zusammen, ich würde es da mal, wenn es gestattet ist, den Begriff karmische Prägung benutzen. Wir haben alle unterschiedliche karmische Prägungen und ich möchte es mal vielleicht mit dem Schlüssel hier so. Das ist ein Haustürschlüssel, der passt für zwei Häuser, das Haus, in dem ich wohne, und im Nachbarhaus. Und ich kann in beide Häuser damit rein, in die Treppenhäuser, ich kann in die Keller rein, weil im Nachbarhaus ist eine Waschküche, da war ich mal drin, ist eine Waschmaschine, ein Trockner, aha, nützlich, gut zu wissen, dass das da ist. Und in dem Haus, wo ich wohne, wohne ich im ersten Stock, aber ich war mal oben im fünften und habe vom Treppenhaus so mal aus ganz oben auf die Straße runtergeschaut und immer gedacht, aha, doch mal eine andere Perspektive. Und am meisten halte ich mich allerdings nicht jetzt in den Treppenhäusern und Kellern auf, sondern in der Wohnung, weil ich mich da halt zu Hause fühle. Da fühle ich mich halt am wohlsten. Und ungefähr genauso sehe ich das mit der karmischen Prägung, dass wir zwar alle Sutten zur Verfügung haben, aber zu einigen, wenn nicht zu den meisten, haben wir überhaupt keinen Zugang. Zu einigen haben wir einen Zugang und haben vielleicht das Erlebnis, dass man sagt, aha, interessant, auch mal nicht schlecht oder mal eine neue Perspektive. Aber am besten ist es halt, wenn man eine Methode hat, und das wünsche ich natürlich jedem von euch, dass man eine Methode hat, bei der man sich zu Hause fühlt, wo man über die Wochen, Monate, Jahre hindurch, auch über die Durststrecken, eine Methode hat, wo man immer wieder Zugang zum Dhamma findet. Und bei anderen hat man es halt nicht, was ich halt festgestellt habe, man kann das Wort noch einfügen. Ich verstehe es halt noch nicht, ich kann es halt noch nicht, das kann sich ja ändern. Und man muss ja auch wie in einer Wohnung nicht den Rest seines Lebens in einer Wohnung. Man kann ja seinen Wohnsitz ändern und so kann man seine Methoden ja auch ändern. Und ich fand es auch sehr nett, dass der Virya gesagt hat, Deva-Anusati lässt er einfach weg, hat er keinen Zugang, weiß nichts damit anzufangen, warum soll er sich da was aus die Finger saugen? Und genauso sehe ich das halt auch, dass ich denke, ich halte mich halt lieber mit den Sachen auf, wo ich irgendeinen Zugang habe. Und dann sind wir eben bei dem, was meine Lieblingsspielwiese ist, und das sind halt die Khandhas. So wie es im Programm steht, Überschrift, wie Khandhas sein. Das ist ein bisschen ein komischer Satz, aber man kann es vielleicht so verstehen, wie so an so einem Kirchentag in der heutigen Zeit, wie Christ sein oder wie Buddhist sein oder wie überhaupt Mensch sein. Und wenn man dann so hört, dass der Buddha sagt, also unser Daseinserleben beschränkt sich irgendwie so im Großen und Ganzen auf die fünf Khandhas, dann kann ich statt wie Mensch sein auch sagen, ja, wie kann das sein? Und da kommt zwangsläufig die Frage bei mir, ja, wie kann das sein? Bin ich jetzt nur Khandhas oder habe ich die oder was hat es damit auf sich? Und das hat mich von Anfang an fasziniert, vor allem, weil ich ja immer gern das umsetzen möchte, sofort, was ich höre. Da bin ich natürlich sofort losgesaust, wo ich vor Jahren das zum ersten Mal so gehört habe. Und habe dann versucht, mein Dasein in die Khandhas zu zerlegen. Und glaubt ihr, das hätte funktioniert? Mal waren es vier, mal waren es sechs, aber fünf waren es nie. Und deswegen machen wir jetzt eine kleine Übung, dass wir unser Dasein mal ein bisschen untersuchen, weil es gibt ja da verschiedene Ansätze in allen Philosophien und Religionen, also Körper und Geist, Körper, Geist, Seele oder so physisch, psychisch und die Psyche dann wieder so Freudsch und ich, es, über ich oder sowas unterteilen. Und der Buddha hat uns halt eine andere Anleitung gegeben. Und wir können jetzt mal versuchen, das mal kurz ein bisschen anzuschauen. Und das ist natürlich jetzt eine furchtbar schwere Übung für all die Erfahrenen und Wissenden, wie der schon Ryo Suzuki so schön gesagt hat, im Geist des Anfängers gibt es viele Möglichkeiten, beim Profi gibt es nur noch eine. Und jetzt mal für ein paar Minuten dieses Daseinserleben zu untersuchen. Man kann ja die alte Zen-Frage mal benutzen. Was ist das jetzt? Also dieses jetzige Daseinserleben, was kann ich darüber sagen? Vielleicht taucht da so spontan so ein Satz auf, ja, ich bin halt da oder ich sitze jetzt hier. Und da haben wir ja vorhin schon bei dieser Übung festgestellt, dass es scheinbar Körper und Geist gibt. Und der Körper ist bei etwas oberflächlicher Betrachtung eher so statisch, der sitzt halt da. Aber der Geist ist scheinbar weniger statisch. Wir haben das ja schon ausprobiert. Man kann dann den Körper wahrnehmen, man kann sich auf Körperteile fokussieren, man kann im Körper rumsausen. Und all diejenigen, die jetzt zuhören, sind natürlich jetzt nicht bei ihrem Körper, sondern bei mir. Ihr seid ja außerhalb. Und ihr könnt jetzt mal für ganz kurz mal euch überlegen, was ihr denn heute Mittag zu essen gehabt habt. Oder vor 3 Tagen. Und auf einmal, wenn man ernsthaft drüber nachdenkt, ist man nicht mehr hier und jetzt, sondern auf einmal Richtung Vergangenheit. Und man kann auch mit dem Geist ganz andere Sachen machen. Und das ist scheinbar so ein ganz interessantes Ding, dieses Geist-Ding da. Und ich werde jetzt dann mal 5 Minuten nicht babbeln. Und ihr könnt mal versuchen, einfach dieses ich bin da, ich sitze da, erleben, mal zerlegen. Und die ganz, ganz große Schwierigkeit ist, nicht zu interpretieren und klassifizieren und auf den geschwätzigen Geist reinfallen. Vor allem diejenigen, die einen ganzen Berg Wissen mit sich rumtragen, sofort sagen, ja, das weiß ich doch schon, sondern mal wirklich zu gucken, kann ich das irgendwie ein bisschen, kann ich da Unterscheidungen wahrnehmen in der Qualität? Oder? Und da geben wir uns das mal ein bisschen um. Wir haben heute ein bisschen einen anderen Ablauf. Aber du hast noch nicht viel verpasst, ich bin noch am Einplaudern. Gut, hat es denn geklappt? So, wunderbar. Ne? Nicht so? Keine Reaktion? Hat es überhaupt jemand probiert?
Also bei mir war vorwiegend geistige Gestaltungen im Körper. Also die zwei sind am lautesten.
Das ist ja alles schon wieder einkategorisiert.
Ja, ob es aber so
macht. Das ist schon klar. Also für all diejenigen, bei denen es irgendwie nicht klappt hat oder die Schwierigkeiten hatten, nicht so recht was, also wirklich merken, dass das irgendwie, was soll ich da machen, wir hauen das hin. Aber denen kann ich nur eins sagen, Respekt. Weil es kann gar nicht anders sein, als dass das schwierig ist. Also entweder man hat den so einen Meditationsmeister, den Buddha gleich, hat den absoluten Klarblick, schaut sich seine Befindlichkeit an und sieht das alles ausgebreitet, wie sich das alles entsteht und vergeht und wie sich das zusammensetzt. Oder man macht es gar nicht, dann hat man auch keine Schwierigkeiten. Oder man fällt auf seinen geschwätzigen Geist rein, der ihm immer sofort alles erklärt, was man schon irgendwann mal gehört hat. Aber wenn ich wirklich hinschaue und anfange es zu untersuchen, dann ist es für mich irgendwie, also zumindest anfangs, war das eher so wie der Versuch, die Seife in der Badewanne zu kriegen. Also furchtbar. Und die Lehre Buddhas geht gegen den Strom. Und wenn ich Avijja personifizieren müsste, dann würde ich sagen, es ist so ein Magier in Las Vegas, der eine wunderbare Bühnenshow macht, jeden Augenblick ein Ego produziert und eine Welt. Und wir sollen mit offenem Mund und großen Augen da hocken und das beklatschen oder beweinen. Nur was wir auf gar keinen Fall sollen, auf die Bühne raufgehen und die Requisiten untersuchen und sagen, sag mal, wie machst du das eigentlich? Und das ganze System, ob wir das jetzt Avijja, Mara oder Samsara nennen, hat kein Interesse daran, aufgelöst zu werden. Da gibt es Widerstände, da muss man auch Schwierigkeiten spüren. Und ich vermute mal, dass die langjährig Praktizierenden mir das bestätigen, je mehr man sich da reinkniet, umso mehr bläst einem der Fahrtwind um die Ohren. Also, aber das Schöne ist, wir haben ja aufgrund der Lehrreden von Buddha und all der wunderbaren Menschen, die die Lehre seit 2500 Jahren am Leben halten, genug Anleitungsmöglichkeiten, dass wir dann lernen können, gegen den Wind zu segeln. Also kreuzen nennt man das in der Nautik und wir durchkreuzen dann Maras Pläne und können irgendwann das Todlose erreichen. Und ja, dann schauen wir uns mal ein paar so Hilfsmittel an. Was der Buddha hat uns da nämlich was Wunderbares gegeben, nämlich die Sache mit den Khandhas. Das ist toll, da können wir arbeiten. Und dann haben wir schon das nächste Problem. Wir brauchen eine Übersetzung. Weil die Pali-Sutten nützen uns herzlich wenig. Es gibt zwar einen Haufen monastische Traditionen, die das nur noch auswendig lernen und runterleiern, in der Hoffnung, dass das dann irgendwas bringt, bis der nächste Buddha kommt. Die werden mit Sicherheit bis dahin noch im Umlauf sein, wahrscheinlich noch drüber hinaus. Aber wenn man ernsthaft damit arbeiten möchte, braucht man eine Übersetzung. Das ist sonst so wie früher in der Kirche, wo die Messe auf Latein gelesen wurde. Da sollte auch keiner was verstehen, aber wenn wir was verstehen wollen, nützt uns Pali nichts. Und da sind wir dann schon bei so einer kleinen Schwierigkeit. Irgendeine Übersetzung ist so eine Sache. Wir brauchen schon eine, die einigermaßen tauglich ist. Und es ist schon richtig, das mit einer fragwürdigen oder einer nicht ausreichenden Übersetzung, dass man da langfristig auf dem Holzweg landet. Also zum Beispiel Dukkha mit Leiden zu übersetzen, also falsch ist es jetzt nicht unbedingt, man kann als Anfänger ruhig mal damit anfangen, aber auf Dauer, erste edle Wahrheit, die Existenz von Dukkha mit Leiden zu übersetzen, greift halt viel zu kurz. Und ein klassischer Fall ist natürlich Paticca-Samuppada, also das samsarische Betriebssystem sozusagen. Wenn man das mit bedingten Entstehen übersetzt, ist es ja auch nicht falsch, aber man kann sich dann so eine Drei-Leben-Theorie ableiten. Wenn ich Paticca-Samuppada mit abhängigen zusammen entstehen, übersetzt, dann ist halt eine zeitliche Abfolge nicht möglich und die Drei-Leben-Theorie eigentlich vom Tisch. Also jetzt nicht nur aus den Gründen, aber eigentlich schon mit der Übersetzung. Also es ist schon klar, je besser die Übersetzung ist, umso besser kann ich damit arbeiten. Die Problematik ist dann, dass einige Leute meinen, sie müssen erst die perfekte Übersetzung haben, bevor sie anfangen können. Also ich muss erst das Dach decken, dann den Dachstuhl drunter, dann schiebt man das Haus drunter und als letztes suchen wir uns ein Baugrundstück. So funktioniert es halt nicht. Es ist irgendwie so, wenn ich da so Berichte höre von so Retreats oder Seminaren, wenn dann endlos darüber diskutiert wird, ob Bananane jetzt das dritte Gerundium vom Ejakulativ ist oder so. Also wo ich denke, bitteschön, Leute, ich sehe dann immer so brennendes Haus, wie der Buddha sagt, alles brennt und dann geht die Dammerfeuerwehr rein. Und innen drin ist dann einer, der mit Tränen, Augen hustend und Mann, es brennt, raus. Ja, würde ich ja gerne, wo geht's denn raus? Da lang. Und der Clevere geht dann mal in die Richtung. Wo der Feuerwehrmann herkommt, wird schon irgendwo ein Ausgang sein. Vielleicht findet er den Nächsten, vielleicht findet er Schilder. Er kann das ja noch korrigieren. Aber es gibt dann halt so Leute, die sagen, ja, guter Mann, Sie zeigen da nach Osten. Aber ist das jetzt 90 Grad Osten oder 88 Grad oder 91 Grad? Sie wissen schon, kleine Abweichung jetzt, große Abweichung später. Ob der dann jemals aus dem Gebäude rauskommt, weiß ich nicht. Deswegen finde ich halt, sollte man ruhig etwas mutiger sein, mal mit irgendeiner Übersetzung anfangen, aber dann halt auch zu einem Erleben kommen. Und je mehr ich das erlebe, umso mehr werde ich dann schon feststellen, dass ein anderer Begriff vielleicht passender ist. Und dann kann ich den ja ändern und irgendwann mal reicht mir auch dann der Pali-Begriff, weil ich brauche dann keine Übersetzung mehr. Gut. Ist auch so, wenn ich jetzt einem Bekannten von mir zum Beispiel sagen würde, ich habe noch einen guten Freund, der mit dem Dhamma nichts am Hut hat, wenn ich dem sagen würde, du, dein ganzes Persönlichkeitserleben ist nichts weiter als das Anhaften an den fünf Khandas, dann würde der vielleicht sagen, er sagt, ja, weißt schon, Rupa, Vedana, Sanya, Sankara, Vijnana, dann würde er sagen, Uta, Andrea, Sandra, wie hießen die anderen beiden? Das sind natürlich nur Frauennamen für den. Also irgendeine Übersetzung brauche ich. Und jetzt fangen wir mal mit Khandas an. Da gibt es einige Leute, die das gern benutzen, den Begriff Aggregate. Wer damit was anfangen kann, soll den Begriff nehmen. Ich mag ihn überhaupt nicht, aber das ist eine ganz persönliche Sache, weil ich halt irgendwie so gewisse technisch-naturwissenschaftliche Vorbilder. Also mit Aggregate lande ich immer ganz woanders, deswegen mag ich das nicht so. Aber wer damit was anfangen kann, gern. Wenn ich jetzt einen Einführungskurs machen würde für Leute, die keine Ahnung haben oder Kinder und Jugendliche, da würde ich vielleicht echt so Daseinsgruppen, Anhäufungen. Das finde ich eigentlich ganz praktisch, damit kann man arbeiten. Und es sind nicht eine Gruppe von fünf Bausteinen, sondern eine Ansammlung von Gruppen. Gruppen, Mehrzahl. Also eine Zusammenballung von Anhäufungen. Oder für die Freunde der Fremdwörter ein Konglomerat von Akkumulationen. Aber man kann auch eine Zusammenballung von Anhäufungen sagen, Gruppen. Und das Entscheidende ist, zwei Dinge zu dem Oberbegriff kann das. Das erste, eine Gruppe ist kein Ding. Also mathematisch mag es eine Gruppe mit einem Element geben, aber grundsätzlich ist eine Gruppe einfach so etwas wie eine Schulklasse. Das ist die Klasse, was weiß ich, 3 der Grundschule. Aber da sind ganz viele Schüler drin, die übers Jahr vielleicht sogar wechseln und nach 30 Jahren waren da unheimlich viele Schüler, obwohl es immer die gleiche Schulklasse ist. Aber halt nicht dieselbe. Und sich klar machen, eine Gruppe ist kein Ding. Wenn ich jetzt zur Beate sage, du, ich hätte gern ein Gruppenfoto von dir, dann würde die Beate mir wahrscheinlich die Ohrwaschen langziehen und sagen, meinst du, ich bin schon so dick, dass man von mir ein Gruppenfoto machen muss. Also ich kann dich beruhigen, du passt immer noch gut aufs Hochformat. Gell? Also. Und ich sage zum Josef, bitte stell dich doch mal im Halbkreis auf. Also, so, das ist albern. Also eine Gruppe sind Mehrere. Und das sollte man bei der Betrachtung der Khandhas im Hinterkopf immer mitlaufen lassen. Und nie vergessen, wenn es geht. Und das zweite Entscheidende bei den Khandhas ist, wir können sie unterscheiden. Müssen wir, sonst könnte man nicht von fünf verschiedenen Khandhas reden, die unterschiedlich heißen, die unterschiedlich klassifiziert werden. Das ist klar, wir müssen sie auch unterscheiden lernen, aber man kann sie nicht trennen. Das geht nicht. Es gibt auch mehrere Lehrreden, wo der Buddha ganz klar zum Beispiel sagt, also Wahrnehmung und Gefühl und Bewusstsein kommen immer zusammen. Oder es gibt andere, wo dann alle Fünfe genannt werden. Einzeln treten die nicht auf. Und für mich ist das schönste Bild einfach der Regenbogen. Also wenn man einen Regenbogen anschaut hat, oder vielleicht so eine Glaskante, so ein Prisma, wo dann so regenbogenartig irgendwas aufscheint. Wenn man so ein Kind fragt, ist der Regenbogen, hat er eine Farbe? Und so, nö, es sind ganz viele. Also so rot, orange, gelb, grün, blau. Also man kann da die Farben unterscheiden. Aber falls ihr mal wieder einen seht oder irgendwie so ein Prisma oder sowas, versucht doch mal, euch auf eine Farbe zu konzentrieren. Und ihr werdet feststellen, es geht irgendwie nicht. Also wo fängt gelb an und hört es auf? Ich kann sie unterscheiden, aber ich kann sie nicht trennen. Und der Teil ist auch wichtig, weil das gerade bei der Untersuchung zum Teil schwierig ist, wenn man hat halt einen Begriff und dann macht man gern ein Ding draus. Und das will man dann untersuchen, aber es ist halt kein Ding. Es ist, wenn ich heute jetzt sagen soll, welche Übersetzung ich für Khandhas, also aus meiner Sicht jetzt, dann würde ich das vielleicht als Prozesskategorien übersetzen. Aber ich glaube, damit kann man schwer anfangen. Ja, dann schauen wir uns mal diese fünf Gruppen, Anhäufungen mal ein bisschen an. Erste wäre Rupa. Da auch schon wieder mal ein kurzer Blick auf die Übersetzung. Da liest man oft Körper oder Form oder Körper-Form und so. Und das hat mich schon von Anfang an schon ein bisschen irritiert, weil man denkt, also Körper und Form sind zwei Paar Stiefel. Also ein Körper hat in der Regel eine Form, aber eine Form muss keinen Körper haben. Hängt aber meistens von einem Körper ab. Klar? Nicht so? Also, die Erde, der Mond, Mars, Himmelskörper. Also kann man sich vorstellen, Körper und hat eine Form, also so nahezu kugelig. Körper hat eine Form, unser Körper hat eine Form, die Uhr, der Bodenkörper hat eine Form. Klar. Jetzt ist aber zum Beispiel die Erde, die hüpft nicht im Viereck um die Sonne. Die kreist eigentlich auch nicht, sondern sie ellipst eigentlich so rum. Also die Umlaufbahn der Erde um die Sonne ist eine Ellipse. Hat eine Form, aber hat keinen Körper. Das ist keine hölzerne Kegelbahn, auf der die Erde da rumrollt, sondern es hat eine Form, aber keinen Körper. Das Magnetfeld der Erde hat eine Form, aber kein Körper, hängt von dem Körper ab. Der Regenbogen, wie schon erwähnt, hat auch eine Form, hat aber keinen Körper, hängt aber sogar von zwei Körpern ab, von den Körpern der Regentropfen und vom Glaskörper des Auges, dass er die Form hat. Also, jeder Schatten hat eine Form, aber keinen Körper, hängt aber immer vom Körper ab. Also, das sage ich jetzt alles nur deshalb, dass man einfach mal auch mit den Begriffen, die man verwendet, vielleicht mal ein bisschen genauer arbeitet. Ich habe vor Jahren mal sehr anmaßend behauptet, ich könnte den ganzen Pali-Kanon auf zwei Wörter reduzieren. Das behaupte ich nach wie vor. Schau genau. Egal, was in unserem Geist auftaucht, egal, was wir erleben oder fühlen oder denken, es ist immer wert, da ganz genau hinzuschauen. Und wenn wir glauben, dass wir genau hinschauen, sollte man anfangen, genau hinzuschauen. Bis man dann mal erkennt, dass es nicht so ist, wie es erscheint. Und dann sollte man anfangen, ganz genau hinzuschauen. Also mit so Begriffen zu arbeiten, so ja, Rupa, Körper, Form, passt schon. Das sind zwei verschiedene Begriffe und da sollte man sich halt schon überlegen, was meinen die eigentlich und sich dann vielleicht für den entscheiden, wo man dann schon besseren Zugang hat, wo man sagt, ich finde, das passt dann besser dem. Weil wenn es da schon wurscht ist, dann ist wahrscheinlich die Übung auch wurscht. Und ich bleibe dabei bei Körper, weil Körper ja ohnehin eine Form hat und Form, weil es ist dann interessanter, wenn man dann formlose Bereiche, bei anderen Themen ist es dann vielleicht besser, da mit Form zu arbeiten. Aber jetzt so hier in der menschlichen, grobstofflichen Geschichte bleiben wir mal bei Körper. Und den kann man ja ganz wunderbar zerlegen. Da gibt es ja massenhaft Anleitungen in den Sutten, also die Asubha-Praxis, die Nichtschönheit des Körpers, nicht die Widerlichkeit des Körpers, bitte. Nichtschönheit, also dass man sich halt so mit Haut, Haar, Zähnen, Nägel und sowas anschaut, was daran so toll ist. Dann kann man ja das in seine Körperbestandteile, da gibt es ja eine ganze Liste, die jetzt nicht medizinisch vollständig und korrekt ist, aber darum geht es ja gar nicht. Man kann mit den Datus, ja, wie übersetzt man Datus?
Die Lebensqualitäten.
Das wäre eine schöne Sache, weil Elemente ist so eine Geschichte, die mag ich nicht so. Aber Lebensqualitäten ist sicher sehr hilfreich für festes, flüssiges, gasförmiges, energetisches, wie ich einen Körper erlebe. Also das, da kann man dann wunderbar arbeiten. Dann gibt es zum Beispiel die Leichenfeldbetrachtung, wo man sich dann den Körper halt dann postmortem auseinanderfallen sieht, wie das in seine Bestandteile zerfällt. Und ich denke, bei der Kayagata Sati wirst du mit Sicherheit noch einiges zum Thema Körper und also Rupa und Kaya sagen. Also da muss ich jetzt nicht sonderlich drauf eingehen. Das Entscheidende ist, dass man einfach mal den Körper untersucht, dass der Körper nicht so ein Gummibärchen-Ding ist, so aus einem Guss, so, sondern dass der aus vielen, vielen Komponenten, die aus Unterkomponenten bestehen, zusammengesetzt ist und dass er keineswegs so statisch ist, wie er auf den ersten Blick erscheint. Das ist eigentlich, da geht es ganz schön wild zu. Und letztendlich soll das Ganze ja dazu dienen, die Anhaftung an diesem Körper aufzugeben, weil man irgendwann einmal sich mal fragen muss, was meine ich denn eigentlich, wenn ich sage, ich, also ich bin der Körper, oder wenn man in den Spiegel schaut, ich sehe mich, ja, was hat es mit mir zu tun, also wirklich. Gut, also Rupa gibt es viele Möglichkeiten, müssen wir jetzt momentan mal gar nicht so viel machen, kommen wir vielleicht nachher noch ein bisschen dazu, nur aufpassen, dass ich jetzt nicht Faden verliere. Schauen wir uns mal die nächsten beiden an. Das wäre dann Vedana und Sanya. Es wird dann mit Gefühl und Wahrnehmung übersetzt. Also Vedana ist nicht Gefühl, wird nur mit Gefühl übersetzt, aber ich habe bisher keine Übersetzung gefunden, die besser passt. Aber das Interessante ist bei Sanya, das was als Wahrnehmung übersetzt wird, das sind ja die sechs Sinnesgebiete. Also sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, denken. Und da bin ich immer ins Schleudern gekommen. Da gibt es weder nach Gefühl und bei Sanya gibt es Fühlen. Bis ich dann irgendwann da den Begriff einfach rausgeschmissen habe und statt Fühlen spüren sage. Und dann ist es für mich wesentlich leichter zu unterscheiden, dass ich da sage, okay, Gefühl bei Vedana ist jetzt nicht, dass ich jetzt Druck spüre, sondern es gibt ja grundsätzlich, also es gibt mehrere Sutten, wo der Buddha die Anzahl der Gefühle aufdröselt von 2 bis 108. Am Wesentlichen sind vielleicht die Zweierunterscheidung, körperliches, geistiges Gefühl. Wir kennen das am ehesten, wenn wir von Empfindung und Emotionen sprechen. Also Empfindung ist ein körperliches Gefühl dabei plus Wahrnehmung. Und bei Emotionen ist natürlich ein geistiges Gefühl dabei plus Denken zum Beispiel. Also ich denke irgendwann an etwas Trauriges und das ist dann ein unangenehmes Gefühl plus traurige Gedanke, habe ich dann eine Emotion. Das ist also eher die Quelle, wo es ungefähr herkommt. Aber interessanter ist etwas, und das ist einer meiner Lieblingsspielplätze, die drei Arten von Gefühlen, die, ja, ich bin jetzt mal dreist, aber das stimmt, also, es wird gerne übersetzt, angenehm, unangenehm, neutral. Und das ist falsch, weil es nirgends in den Sutten ein neutrales Gefühl gibt. Oder ein mittleres Gefühl, so ein Majjhima Vedana oder sowas. Sondern wenn man nachliest, heißt es Dukkha Vedana, Sukha Vedana, Adukam, Asukha. Weder unangenehm noch angenehm. Also es ist ein weder noch Gefühl. Könnte man auch sagen, ja, es ist halt dann neutral. Nein, weil dieses dritte Gefühl ein bisschen tricky ist. Es ist nämlich unangenehm, wenn man es gar nicht kennt und erkennt, und angenehm, wenn man es erkennt. Also letztendlich reduziert sich unsere Gefühlswahrnehmung immer auf angenehm oder unangenehm. Und das habe ich mal einen ganzen Abend lang versucht zu erklären, warum das bei diesem dritten Gefühl so ist. Dafür reicht heute die Zeit nicht. Ich möchte bloß darauf hinweisen, dass es wert ist, sich mal mit diesem dritten Gefühl auseinanderzusetzen, weil es schon einen Riesenunterschied für die Lebensqualität macht, ob ich zwei von drei Gefühlsmöglichkeiten angenehm oder unangenehm erlebe. Kleiner Hinweis, meistens dann, wenn es uninteressant oder langweilig ist, geht der Geist dann so drüber hinweg und da könnte man dann mal nachschauen. Das Interessante ist eigentlich, was ich heute Abend machen möchte, ist, dass nicht das Gefühl gibt, sondern Gefühl ist wieder die Überschrift von einem ganzen Haufen. Und da ja Gefühl jetzt zusammen mit Wahrnehmung stattfindet immer, man muss immer gleich das nächste Kant damit anschauen, habe ich ja dann mindestens 6 Bereiche. Und wenn ich jetzt diese 6 Sinnesgebiete, ich nenne es auch gern, man kann sie als Ereignisstränge oder ich nenne es gern die Erlebniskanäle, wo ich überhaupt was erleben kann, dann habe ich in jedem Erlebniskanal ja auch ein Gefühl. Also beim Sehen ist ein Gefühl dabei, beim Hören, Riechen, Schmecken, Spüren, Denken. Und es ist immer angenehm oder unangenehm oder weder noch, je nachdem, wie man es dann erkennt, ist es halt auch wieder angenehm, unangenehm. Das heißt, ich habe jetzt hier schon mal ein ganzes Bündel. Das Interessante ist dann auch noch, dass ein abnehmendes, angenehmes Gefühl bereits auch wieder unangenehm ist. Und ein unangenehmes Gefühl, das nachlässt, auch wieder angenehm ist. Und das, glaube ich, kennt jeder, der schon mal krank war, Kopfweh hatte, Erkältung oder sowas. Und dann schmeißt man eine Tablette ein und man merkt, dass die Tablette wirkt. Die Kopfschmerzen sind immer noch da, unangenehm. Aber mitzukriegen, dass die jetzt nachlassen, ist angenehm gleichzeitig. Oder jetzt in der kalten Jahreszeit dann demnächst, wenn ich da völlig verfroren irgendwo reingehe und komme dann in einen warmen Raum, dann ist er nicht... Zack, mein Körper warm und mir geht's gut, sondern ich fühle mich immer noch durchgefroren, unangenehm. Aber dass ich mich bereits im Warmen aufhalte und mich jetzt dann langsam aufwärme, empfinde ich als angenehm. Das heißt, ich kann, die Gefühle bleiben nicht, die verändern sich und das heißt, ich kann dann bei jedem Erlebniskanal schon 2 Gefühle gleichzeitig dann erleben, je nachdem, wie die abnehmen oder zunehmen. Ich kann ja sogar auch grundsätzlich in jedem Sinnesgebiet, Ereigniskanal, 2 Gefühle haben. Zum Beispiel Leute, die gern Musik hören, werden es vielleicht kennen. Ich in früheren Zeiten mit einem Kumpel Auto gefahren, Kassette, falls die Jüngeren das noch wissen, nicht wissen. Also die Kassetten haben die Angewohnheit, im Sommer irgendwie immer ein bisschen zu leiern. Und dann hörst du endlich mal wieder das Musikstück, das du ewig nicht gehört hast, aber in einer Tonqualität, dass das saugraust. Das heißt, hören angenehm, aber wie ich es höre, ist wieder unangenehm. Oder ist es einfach zu laut? Oder oft, dass die Leute dann so kleine Lautsprecher völlig übersteuern. Oder ich sehe ein Bild im Kino oder irgendwas, wo ich sage, die Landschaftsaufnahme, angenehm, aber es ist unscharf. Unangenehm. Oder irgendwas beim Essen, der Geschmack. Es gibt Leute, die gern scharf essen, das ist gut gewürzt, aber halt sehr, sehr, sehr so schwach. Scharf. Also einerseits ist die Schärfe angenehm, aber es ist zu wenig drin, ist unangenehm. Und wenn man sich jetzt das mal wirklich anschaut, wie viele Gefühlsmöglichkeiten wir da haben, dann ist es dann schon mal interessant, also das mal aufzuschauen, dass es wirklich eine Anhäufung ist, die ständig sich zusammensetzt. Und der Putuchana, ja, ich glaube, das war der Buddha Dasein, der man das mit Seichtling übersetzt hat, der einfach nur so da hinseichtelt, der lebt halt dann immer nur so die Gesamtsumme des Augenblicks. Wie geht es so? Ja, neutral. Also das sowohl als auch. Maximal, dass man sagt, ja, körperlich geht es mir gut, aber ich habe ein paar Sorgen und so. Aber im Endeffekt ist es immer das, was als neutral bezeichnet wird. Ein sowohl als auch und nicht das neutrale Gefühl, das ganz speziell auftreten kann. Und jetzt haben wir dann schon, also den Körper, wir haben ein Bündel von Gefühlen, was man da schon mal ein bisschen in Sanya reingeschaut hat, Wahrnehmung, 6 Arten von Wahrnehmung, also und da, je nachdem wie die an- und abschwellen, sind es dann, und je nachdem was gleichzeitig passiert, also jede Menge Gefühle, und damit das Ganze jetzt nicht so kopflastig ist, machen wir jetzt eine kleine Übung noch, mal wahrscheinlich die letzte, aber die machen wir ein bisschen länger, das ist eine zweigeteilte Übung. Gönnen wir uns mal wieder ein paar Minuten, setzt euch mal so hin, wie es euch genehm ist. Da können wir jetzt wieder zu dieser Übung am Anfang vielleicht zurückgehen. Sitzkontakt, den Hintern spüren, oder den ganzen Körper. Und jetzt einfach mal für ein paar Minuten durch den Körper durchgehen und mal schauen, fühlt sich der überall tatsächlich gleich an? Ist der Sitzkontakt, fühlt sich der genauso an wie vielleicht die Oberarme? Oder ist das Gesicht, fühlt sich das genauso an wie der Hinterkopf? Und dann mal gucken, wo sich der Körper am deutlichsten bemerkbar macht. Ist da eine Qualität, ist die eher angenehm, ist die eher unangenehm? Einfach mal ein bisschen hinschauen. Und dann vielleicht auch da, wo man vielleicht deutlich was merkt, mal gerade zum Beispiel jetzt beim Sitzkontakt, ja, wo fängt der eigentlich an? Ist es so ein scharfer Übergang oder ist der fließend? Und ist der auch immer konstant, dieses Gefühl? Ist es angenehm oder unangenehm? Bleibt es immer gleich? Und als kleiner letzter Tipp, wenn ihr euch dann mal so die ganze Bündelung von Gefühlen nur bei Rupa anschaut, wenn ihr dann mal da hinschaut, wo der Geist so drüber saust, wo man angeblich nichts spürt. Da könnt ihr mal ganz kurz hinlangen, vielleicht die Ohrläppchen, wo so spüre ich eigentlich nichts, sondern nee, ich bin nicht gelähmt, also ich spüre da noch was. Aber dann mal sich fragen, wenn ich da eigentlich was spüre, ist das jetzt angenehm, unangenehm? Und wenn es weder noch ist, vielleicht mal genauer hinschauen. jetzt können wir dann gleich weitermachen. Wir sind jetzt gerade bei der Gefühlsbetrachtung im Körper und einfach die Wahrnehmung von Körper, Gefühl, also Wahrnehmung, Sanya, von Körper, Rupa, Gefühl, Vedana, einfach mal versuchen, ob man da diese drei Khandas vielleicht doch ein bisschen besser jetzt unterscheiden kann. Einfach mal den Fokus mehr auf Rupa, dann mal ein bisschen mehr auf Vedana und dann mal wieder auf die Wahrnehmung. Man kann das aber auch, wenn es mit dem Spüren nicht so ist, kann man ja andere Wahrnehmungen hernehmen. Zum Beispiel, man schaut vielleicht seine Hände an, kann den Körper ja auch auf diese Weise dann wahrnehmen und ein Gefühl dabei haben. Einfach mal versuchen, nur mal mit diesen drei Khandas eine etwas deutlichere Unterscheidung unmittelbar zu erleben. Natürlich an einem Montagabend so auf Kommando auch wirklich viel verlangt. Aber wie gesagt, ist ja kein Übungstag und ich glaube, da reicht auch kein Tag dazu, um da mal echte Fortschritte zu machen. Aber ich finde es halt auf jeden Fall interessant, die Dinge nicht nur zu wissen oder eventuell zu verstehen, sondern auch wirklich mal zum Erleben zu kommen. So, die ersten drei waren jetzt eigentlich auch so mehr im Bereich dieser so klassische Meditation, Körperwahrnehmung und Bewegung, Atmung und so. Kann man auch ganz viele Übungen machen, gibt es auch sehr viele Anleitungen in den Sutten, was man machen kann mit Körper, Gefühlen und so. Was ich jetzt sehr spannend finde, ist eigentlich jetzt der Übergang von Wahrnehmung zu Sankharas. Ja, Sankhara ist schon auch mal wieder so ein, was gibt es da, 12 Übersetzungen hat mal irgendjemand so aufgelistet. Also da bleibe ich da mal beim ganz Einfachen, nämlich diese Sache mit den Gestaltungen, geistige Gestaltungen. Und mir ist es auch herzlich gleichgültig, ob das jetzt irgendwie zunächst einmal, ob das irgendwie eine tiefere Bedeutung hat oder ob das jetzt da noch wesentlich weitergeht, weil ich brauche einen Zugang. Und alle Lehrreden, alle Sutten sind ja wie Eisberge. Wir brauchen den oberflächlichen, den offensichtlichen Teil, zu dem wir Zugang finden. Das Ganze geht natürlich wesentlich tiefer, aber ich muss ja erst einmal überhaupt mich dem annähern können. Und was ich sehr interessant fand, war halt so Wahrnehmung und geistige Gestaltung. Und ich finde es total interessant, wie da der Übergang stattfindet. Also aus meinem Erleben. Und das ist jetzt einfach nur mal meine Beobachtung. Und die sollen eigentlich nur dazu dienen, vielleicht sich mal mit dem Thema zu befassen und vielleicht eigene Beobachtungen zu machen. Da kann man jetzt auch schwer eine Übung mal veranstalten. Wahrnehmung, dachte ich am Anfang, ist einfach nur die reine Registrierung von Sinnesreizen. Also zum Beispiel jetzt, ich sehe da hier so Fahnen, und da ist so ein gelber Kreis in der Mitte, und dann habe ich gedacht, nein, das ist aber nicht Wahrnehmung. Kreis und Gelb ist ja bereits die Interpretation der Wahrnehmung. Also Form, Farbe, aber was das für eine ist. Und da bin ich allerdings dann ein bisschen aufs Glatteis gekommen, weil Wahrnehmung ist schon Erkennen und Wiedererkennen. Das ist schon mehr als nur die reine Registrierung. Also, ich dachte, okay, doch, steht auch in den Sutten, glaube ich, ein paar Mal. Also, ja, das ist mehr. Das ist dieses, wie wir halt durch die Welt laufen und jetzt nicht nur in einem riesigen Sumpf von Sinneseindrücken sind, sondern wir können die zuordnen, ich kann Form, Farbe erkennen, aber diese Form ist menschlicher Form und heißt Josef und da ist die Beate und da ist der Viria und. Ich kann die Kaffeetasse vom Löffel unterscheiden, wunderbare Sache. Nur ist mir irgendwann mal der Gedanke gekommen, ein kleines Kind sieht ja auch, aber es erkennt ja nichts in dem Sinn. Weil erkennen ist ja ein Kennen. Ich muss es ja irgendwann mal kennengelernt haben. Und da kommt bei mir dann so diese geistige Gestaltung mit rein. Die Welt wird gestaltet. Jeden Augenblick neu, aber irgendwann mal müssen wir es nicht dauernd neu machen, sondern wir können Gestaltungen abspeichern und uns daran erinnern. Also wenn ich da mal irgendeine Frucht gegessen habe, weiß, die sieht so aus und die schmeckt so, dann ist das abgespeichert, dann kann ich die Erdbeere oder die Kirsche und die Banane wiedererkennen. Aber beim ersten Mal ist es wirklich nur Form, Farbe, Geschmack, ohne irgendwas. Ich kann es nicht wiedererkennen, wenn es neu ist. Und dann wird es gestaltet, ein Erleben, und das wird dann abgespeichert. Und dieser Versuch, ständig eine Welt zu schaffen und sie zu gestalten, kann man ganz schön zum Beispiel mal machen, wenn man in irgendeine Kunstausstellung geht, wo dann irgendwelche abstrakten Skulpturen oder Bilder da sind, wo man dann wirklich nicht erkennt, was das sein soll, aber der Geist versucht rauszufinden. Man merkt richtig, das ist wie so eine Maus, die in einer steilen Dachrinne irgendwie rauflaufen möchte und nicht raufkommt. Dieses Bemühen, irgendwas zu erkennen, sieht aus wie. Es muss aussehen wie. Und warum müssen wir das dauernd machen? Weil wir uns ja auch verorten müssen. Wie muss ich mich jetzt in der Situation verhalten? Weil die geistigen Gestaltungen sind ja auch gern mit dem Zusatz Absichten. Und das ist ja auch ganz wichtig. Also einfach, dass ein Lebewesen überleben kann, muss ich schon erkennen, ist da was, ein Tier? Ist das jetzt was zum Essen oder will mich das essen? Und dementsprechend muss ich wissen, in welche Richtung ich laufen soll. Und das ist natürlich aber im Alltag ganz genauso, wenn man mal beobachtet, wenn man einfach mal, was weiß ich, vom Haus zur U-Bahn geht, dann muss ich natürlich erkennen, wo ich bin und ich habe die Absicht, irgendwo dahin zu gehen und muss natürlich unterscheiden können, bin ich noch auf dem Weg oder nicht. Und da kommen mir Menschen entgegen, denen muss ich natürlich ausweichen, aber grüße ich da jeden? Nee, aber ich grüße die, die ich erkenne, die mir bekannt sind. Und die Absicht zum Beispiel zu grüßen oder nicht zu grüßen, hängt auch mit der Wahrnehmung zusammen. Also wenn ich den Menschen erkenne, weiß ich, was ich da machen soll. Oder auch sehr schön, man geht in die U-Bahn oder in die Trambahn, Bus, irgendwas, dann findet ja auch Wahrnehmung statt. Ich erkenne Sitzplätze und ich erkenne, die sind besetzt oder frei. Ja, aber gleichzeitig ist dann auch damit wieder meine Absicht gesteuert. Soll ich mich jetzt hinsetzen oder nicht? Und es ist sehr interessant, sich mal selber dabei zu beobachten, wenn da mehrere Plätze sind. Man setzt sich vielleicht nicht gleich auf den Erstbesten, sondern warum setze ich mich jetzt dann dahin und nicht dorthin? Also diese Absichtserkennung, immer was wir eigentlich machen, sind ständig Absichten dabei. Gehe ich wohin, greife ich danach, schaue ich jemand nach oder nicht, schaue ich weg, schaue ich hin, rege ich mich auf oder nicht. Es ist immer ein Wechselspiel zwischen Erkennen, Gestalten und wieder zurück zum Erkennen und zum, wie der Fritz Schäfer das eigentlich gesagt hat, Gestalten und Erleben. Was anderes gibt es eigentlich gar nicht.
Heinz? Ja, es gibt da was, wo ich gezwungen bin, mich auf einen anderen Platz hinzusetzen.
Ja, auch. Aber das ist ja auch nur über Wahrnehmung. Du musst ja erstmal wahrnehmen, dass da einen Grund gibt.
Ja, wenn mir die Sonne in die Augen scheint, dann kann ich mich schlechter hinsetzen, muss ich woanders, wo die Sonne nicht in die Augen scheint.
Ja, jemand anders setzt sich immer dahin, weil er das haben möchte und sagt, ach, da scheint die Sonne hin, ist schön. Und das ist auch wieder unterschiedlich. Das kannst du zum Beispiel feststellen, wenn du eine Straße lang gehst, wo auf einer Seite Schatten ist und auf der anderen Sonne. Im Winter, wenn du verfroren bist, gehst du gerne auf der Sonnenseite, weil du sagst, boah, da ist es warm. Im Sommer gehst du lieber auf der Schattenseite. Das heißt, ich habe immer die gleiche Wahrnehmung, Straße, Schatten, aber je nach der Wahrnehmung und nach Befindlichkeit habe ich andere Absichten. Und dieses Wechselspiel zwischen Gestalten von Welt, Wiedererkennen, was mache ich daraus, Gestalten und es abspeichern dann wieder, damit ich beim nächsten Mal wieder weiß, diese angenehme Situation kann ich wiederholen oder diese unangenehme kann ich meiden. Es ist hochinteressant, sich da mal selber ein bisschen zu beobachten. Und ich hatte das, ja, Glück kann man nicht sagen, aber die Möglichkeit, während seinen Vater noch kennenzulernen, der leider das Pech hatte, sein Lebensende dement verbringen zu müssen. Und ich habe das noch ein bisschen mitgekriegt, wo es nicht ganz so schlimm war, aber der Bernd hat mir viel von den letzten Phasen erzählt. Und da kriegt man unglaublich mit, wie eigentlich unser Geist ständig Welt gestalten muss. Wir können nicht einfach wahrnehmen, sondern wir müssen uns immer drin verorten. Und ich fand es unglaublich toll, zum Beispiel hat er mal erzählt, wenn sein Vater eine Uhr gesehen hat, und es war 10 nach 4, dann hat er auf die Uhr geschaut, ja, 10 nach 4, kein Problem, waren die Zeiger auf der linken Hälfte, was weiß ich, 10 vor 8, hat er nicht mal irgendwas erkannt. Nicht einmal, ich sehe jetzt die Uhrzeit nicht, oder ich verstehe, sondern es war gar keine Uhr irgendwie mehr. Und es hat jetzt nichts mit linker und rechter Hirnhälfte oder linken und rechten Auge zu tun, sondern da funktioniert irgendwie die Wahrnehmung nicht mehr, es wird nicht mehr zugeordnet und ich kann damit nichts mehr anfangen. Weil wenn ich die Uhr erkenne, reagiere ich ja wieder drauf. Ah, es ist so spät, ich muss los oder ich habe noch Zeit. Heinz?
Das ist aber auch wichtig. Das ist doch unwichtig für mich als alter Mensch, der wo in Rente ist. Zum Beispiel, wenn mich da einer fragt, ist Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, was habe ich davon? Nichts. Die fragen die alten Leute zu meinem Gang, was ist heute für ein Tag? Sag ich, fragen Sie so einen Schmarrn, habe ich gesagt, die Frau sitzt jeden Tag in ihrem Sessel, was interessiert die Samstag, Sonntag, Montag? Ja. Das ist Wunsch, das brauchst du nicht wissen, was bringt sie so. Sie, meine Mutter ist doch das, ja, die geht ja nicht einkaufen, was muss die wissen, ob Samstag, Sonntag, Montag, ja, Dienstag ist.
Das muss
ich
halt nicht wissen, Heinz.
Also, okay. Das
aber
ist
es
doch.
Gibt Leute, die wollen es wissen.
Nein, nein, okay. Du verstehst mich nicht. Um etwas für wichtig zu erkennen, muss ich damit also anfangen können. Wenn ich dann unnützes Wissen sammle, ob das Samstag, ja, Sonntag Heinz, ist, halt ob 4:30 ist oder 8:30 Uhr, das ist mir doch scheißegal, ob ich um 34 Minuten bis oder um 38, das ist, ja, Heinz, das interessiert mich doch als
das ist doch genau das, wovon ich rede. Dass die Sachen, die für dich wichtig sind, müssen deine Welt gestalten und das andere, was unwichtig ist, sortierst du aus. Und was für dich und dein Mutti unwichtig ist, kann für jemand anders furchtbar wichtig sein. Ein Manager muss genau wissen, welcher Tag ist. Deine Mutti nicht. Und deswegen gestaltet deine Mutti eine andere Welt, als irgendein Manager, oder ich, oder die Renate. Darum geht's. Es geht nicht darum, was wichtig ist, sondern was für jeden selbst wichtig ist. Und ich fand es sehr nett, weil Bernd sein Vater, der Firmeninhaber war, Mitarbeiter hatte, und das über eigentlich sein ganzes Leben lang hat ihn dominiert, und auf einmal ist ihm seine Wahrnehmung flöten gegangen. Es hat nichts mehr zusammengepasst. Und für das Ego ist es ja grauenhaft, wenn ich nicht mehr weiß, wo ich bin, wie die Situation ist, ich muss mich ja irgendwie verorten. Wie soll ich mich zu den Menschen verhalten? Also schafft er sich irgendeinen eine Welt, wo das alles wieder konsistent ist. Und dann waren auf einmal die Krankenschwestern und Pflegepersonal, waren auf einmal die Sekretärinnen Und die wurden dann angeschnauzt, warum rennen die auf dem Flur rum? Das soll im Büro sein. Okay. Und irgendein Pfleger war auf einmal der Sohn. Ah, der sollte doch eigentlich unterwegs sein bei den Kunden. Und dann war seine Welt wieder stimmig. Und da kann man es ganz sehen, wie ständig versucht wird, aus der Wahrnehmung eine Welt zu gestalten, weil ich muss mich drin verorten. Wo bin ich? Wie soll ich mich gegenüber den anderen verhalten? Das Ego braucht das. Für einen Arahant ist es wurscht, aber für einen Nicht-Arahant ist es ganz wichtig. Und für Außenstehende ist es dann zum Teil interessant zu sagen, ja, ist ja klar, der ist jetzt oder die ist jetzt geistig verwirrt, aber im Endeffekt laufen wir alle nach dem gleichen Betriebssystem. Nur unsere Art von Verwirrung teilen wir uns halt mit mehreren Leuten. Und das ist immer dann ganz nett, wenn man mit Leuten aus einem anderen Kulturkreis zu tun hat, dann ist völlig klar, der ist total gaga. Wie verhält sich denn der? Was macht denn der? Wenn wir in seinem Herkunftsland sind, gelten halt andere Regeln. Da ist halt dann der kollektive Wahn, wie man zu sein hat, wie man sich zu verorten hat, als ein anderer. Aber im Grunde sind wir alle mehr oder minder dement, nur funktionieren wir halt etwas besser. Und irgendwann löst sich das Gespinst halt mal auf und man kriegt dann ganz deutlich mit, wie dieses Betriebssystem von Sanya und Sankara die ganze Zeit läuft. Und das ist eine Zwangshandlung. Das ist überhaupt nicht irgendwie lustig, weil wir meinen zwar immer, wir tun, was wir wollen. Mein Wille geschehe. Das Tatsache ist, dass Wille geschieht und daran angehaftet wird, damit das Ego sich mit dem Willen verorten kann. Es gibt ja auch massenhaft neurobiologische Versuche dazu, wie wir uns ständig selber erklären, warum wir was machen. Obwohl es eigentlich gar keinen vernünftigen Grund dafür gibt. Aber Hauptsache, das Ganze ist konsistent. Es ist auch immer ganz klar, man kann ja mal das zum Beispiel auch beobachten, wenn man zum Beispiel irgendwo geht, wo man öfter geht, bevor man ums Eck biegt, sich mal ganz genau überlegen, was kommen jetzt für Häuser und was für Geschäfte und dann geht man ums Eck und stellt fest, nee, stimmt nicht ganz so. Und dieses kleine Irren haben wir immer, den ganzen Tag immer wieder. Nur sagt man, ja, das habe ich alles vergessen oder ja, stimmt, der ist ja schon lange nicht mehr da und so. Und sofort wird die Welt wieder hergestellt. Da habe ich mir halt leicht. Aber jetzt erkenne ich es wieder, jetzt passt es ja wieder. Tatsache ist, ich habe es nicht gewusst, ich habe mir eine Welt geschaffen und wenn es genau so gewesen wäre, wie ich es mir vorgestellt hätte, dann hätte ich gesagt, ja, Wahrnehmung, so ist es, passt. Und sobald wieder irgendwas nicht passt, sind wir nämlich irritiert. Oh, was jetzt? Und dann muss sofort, dann merkt man wieder Stress aufkommen. Nicht wissen, wo es lang geht. Und man kann das ja auch mal als Übung vorschlagen, einfach mal irgendwo in der Stadt teilgehen, wo man sonst nichts zu tun hat. Am besten in irgendeine öde Wohngegend. Und einfach mal irgendwo hingehen bis zur nächsten Kreuzung und dann, wo man sich einfach nicht auskennt und nicht weiß, soll ich rechts, links, geradeaus gehen? Und da habe ich ja Wahrnehmung. Aber da kann ich richtig mitkriegen, einfach mal stehen bleiben. Irgendwann wird es unangenehm. Das Ego will sich verorten, es will eine Ausrichtung, ich muss meinen Willen, ich muss mich ja was tun. Einfach nur dastehen. Und man kriegt richtig mit, wie das arbeitet. Man kann Sankara richtig mal mitkriegen, dieses und das einfach mal aushalten und spüre, ich muss jetzt was wollen. Warum eigentlich? Aber es ist ganz interessant. Auch wie gesagt, Alltagssituationen in der U-Bahn oder mit anderen Leuten oder wie gesagt in der Kunstausstellung einfach mal mitkriegen, wie der Geist ständig eine Welt schaffen muss. Er muss wissen, was sind die Dinge, wer, wo, was, wie und wie ist meine Einstellung dazu. Also das ist etwas, wo man sich halt wirklich mal Zeit nehmen muss und am besten ist es natürlich nicht unbedingt in der Interaktion mit anderen Menschen, weil die kann ich jetzt dann schwer die Situation steuern, sondern eher irgendwas, wo man Zeit hat, in Ruhe, mal allein unterwegs ist, auch sich mal hinsetzen, einen Kaffee und einfach mal gucken, wie man guckt. Das ist einfach eine Wahrnehmung. Aber warum gucke ich jetzt irgendjemand nach und jemand nicht? Und ganz schwierig, das mitzukriegen, worauf man nicht achtet. Es ist ja alles da. Aber ich glaube, wenn wir uns alle jetzt so irgendwo ein großes Café setzen würden, schweigend und Nach einer Viertelstunde würden wir uns treffen und jeder wird dann aufschreiben, was er gesehen hat. Wäre massenhaft Sachen da, wo der andere sagt, was habe ich nicht gesehen? Keine Ahnung. Und der andere hat wieder was ganz anderes gesehen. Wenn Wahrnehmung einfach nur Wahrnehmung wäre, ohne dass da auch Gestaltung mit dabei ist, dann müssten wir alle das Gleiche wahrnehmen, tun wir aber nicht. Weil immer auch die Absicht ist, dahin zu schauen, dies zu registrieren, jenes zu übersehen. Und das geht halt nur, wenn man es halt auch wirklich macht. Und das Interessante ist natürlich immer auch die Verortung. Wenn ich irgendwas will, dann ist es halt immer mein Wille. Ich will Kaffee trinken gehen. Ich will jetzt unbedingt mal raus an die frische Luft. Nein, ich will jetzt das Buch lesen. Aber das ist halt ein Trugschluss, sondern es kommt immer erst das Wollen und dann das Aufgreifen. Also das sind so Geschichten, wo ich einfach nur sagen kann, dass es sehr spannend ist, auch so ein bisschen mal ein bisschen in der Psychologie, Neurobiologie, diese Informationen, wo man dann auch einfach weiß, dass man sogar medizinisch zum Teil nachweisen kann, wie die Welt gestaltet wird. Nur leider glaubt halt die Naturwissenschaft, sie könnte alles erklären, weil sie jetzt ein paar Aspekte erklären kann. Also ich finde es faszinierend, was der Buddha vor 2.500 Jahren gesehen hat, wo wir die verschiedensten naturwissenschaftlichen Disziplinen mit sehr viel Personal und Materialaufwand brauchen, um Teilaspekte zu bestätigen, was er einfach gesehen hat. Vielleicht noch ein letztes Beispiel, was ich letztes Mal irgendwas gelesen habe, echt faszinierend, dass diese 6 Sinnesgebiete ja immer synchronisiert werden. Man kann dann nachmessen, wie lang ein Impuls braucht, bis er verarbeitet wird. Also ich kann irgendwie so eine Hautreizung machen, einen Pixel, und dann schaut man im Hirn nach, wann der verarbeitet wird. Oder so ein Lichtblitz. Und das Interessante ist, dass die Haut, also Nervenreizung über die Haut, spüren, viel schneller verarbeitet wird als Sehen. Sehen ist hochkomplex, dauert länger. Und wenn ich jetzt so eine Nadel nehme, oder was weiß ich, oder so eine Bleistiftspitze, muss ich ja nicht wehtun, und pixel dann die Hand, oder einfach nur jetzt, dann erlebe ich den Schmerz in dem Moment, wo die Nadel oder die Spitze die Finger berührt. Tatsache ist, dass es aber nicht so ist. Der Nervenreiz von der Haut ist schon längst verarbeitet als Schmerz, bis der Sinneskontakt das dazukommt. Das Ganze wird synchronisiert und ich erlebe immer, dass es gleichzeitig ist. Ich habe auch 2 Ohren, die separat arbeiten, aber wenn ich so mache, höre ich jetzt Schnipsen von rechts. Das Einzige, was aber passiert ist, dass ich diese Schnippen rechts etwas schneller und etwas lauter am rechten Ohr höre und links kommt es etwas später und etwas leiser an. Und es sind 2 komplett verschiedene Reize, die verarbeiten. Und das Ganze ist das Resultat, ich höre jetzt rechts. Und was auch sehr schön ist, natürlich, wir haben 2 Augen mit 2 blinden Flecken und jetzt schaut doch mal, was ihr seht.
Die.
Panorama.
Die doch.
Ja, aber du siehst mich nur einfach und ohne Flecken, oder? Obwohl du 2
Augen. Ein bisschen schirgeln.
Ah ja, das kann aber auch ein bisschen. Vielleicht bin ich schier. Naja. Okay, auf jeden Fall, das ist hochgradig interessant. Oder was ich auch sehr nett finde, was man machen kann, man stellt, ist egal, man schaut aus dem Fenster oder macht zu Hause, stellt eine Tasse auf den Tisch, dann geht er mal raus und dann geht er ganz langsam an den Türstock so hin, so dann, bis er dann anfängt, den Gegenstand zu sehen. Und dann macht er mal das Auge zu und dann werden wir feststellen, ihr seht ihn nur mit einem Auge. Aber ich sehe ihn nicht zu 50%, ich sehe den Gegenstand, Feierabend. Das wird alles zusammengemischt, synchronisiert. Auch, dass der Ton wird schneller verarbeitet als das Bild und trotzdem habt ihr jetzt nicht den Eindruck, dass ich schlecht synchronisiert bin. Passt alles. Und sowas kann man aber durchaus einfach mal vom Wissen her einfach mal als Ausrichtung machen und sich dann in der Ruhe vielleicht mal hinhocken und gewisse Sachen im Alltag mal beobachten und sagen, Moment mal, was passiert denn jetzt eigentlich gerade? Also ich gehe im Park spazieren, aber was heißt das? Was passiert jetzt da genau? Und warum mache ich dies? Und wie erlebe ich jenes? Und dann dieses wirklich schau genau. Mal anfangen, das unter die Lupe zu nehmen und egal was es ist, was halt für jeden persönlich am interessantesten ist, einfach mal genauer anschauen und feststellen, wow, das ist ja Irrsinn, das ist ja hochkomplex, das ist ja, da tun sich natürlich Welten auf. Das sind Anhäufungen, das sind ganz wilde Geschichten, die da ablaufen, das sind ganz viele komplexe Sachen. Und dann komme ich jetzt zum letzten, wichtigsten, absoluten Höhepunkt, Vinyana. Vinyana wird gerne mit Bewusstsein übersetzt, auch von mir, obwohl andere Leute der Ansicht sind, dass man das besser übersetzen kann. Was habe ich beim Debes gelesen? Erleben, finde ich auch schön. Im Virya habe ich mal vor ein paar Wochen ein paar Sätze geredet. Was war das? Unterscheidendes Wissen, finde ich auch sehr schön. Wo man dann ganz deutlich sieht, wie Vinyana mit Sanya und Sankara wieder zusammenspielt, vor allem mit Sanya. Ich weiß, dass ich höre und dass ich sehe, das kann ich auch ausprobieren, kann man beim Fernseher machen. Oder also ich mache einen Ton aus und dann kann ich immer noch sehen. Der Ton ist weg. Und ich kann es auch umgekehrt machen. Ich kann die Augen zumachen, dann höre ich immer noch was, aber ich sehe das Bild nicht mehr. Also ich kann mich tatsächlich wahrnehmen oder auch so. Ich kann es hören, ich kann die Finger sehen, wie sie sich bewegen und ich kann auch spüren, wie sie sich bewegen. Und ich kann das tatsächlich in Ruhe zu Hause machen und mich wirklich auf unterschiedliche Ebenen konzentrieren, unterscheidendes Wissen. Aber wie gesagt, es lässt sich schwer trennen. Ich mag aber den Begriff Bewusstsein deswegen auch, weil ich habe kein Problem damit. Ich bin mir halt dessen bewusst, dass ich sehe, höre, rieche. Was für mich ganz interessant ist und ein großer Knackpunkt ist, was mir bei vielen Leuten halt auffällt, dass man bei Vinyana vergisst, dass es zu den Khandhas gehört. Und das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, es sollte immer im Hinterkopf mitlaufen, Gruppen, Anhäufung, Bündel, Mehrzahl. Und es gibt immer diesen Eindruck vom Buddhojana, vom Seichtling, vom Normalsterblichen, dass wir halt vielleicht auch von einem Bewusstsein, Unterbewusstsein reden oder so, aber Bewusstsein ist da. Also im Bewusstsein findet unser Erleben statt, unser Leben, also diese Erlebnisglocke, das Bewusstsein. So eine Art Bühne, wo 6 Schauspieler irgendein Stück aufführen. Oder noch schöner, so ein Wanderzirkus. Der schlägt dann mal in der Stadt sein Zelt auf und 6 Artistentruppen machen da ihre Ego-Show. Und irgendwann ist natürlich die Spielzeit zu Ende. Und dann wird das Zelt abgebrochen und woanders aufgebaut. Also mal in Nürnberg, mal in München. Und für uns heißt es natürlich einmal als Mensch und dann vielleicht als Tier und dann als Deva. Aber das Bewusstsein. Und dieser Wanderzirkus, diese Bühne oder sowas, ist halt ein furchtbarer Trugschluss. Und ich finde es dann ganz krass, muss ich glatt, also man sollte in rechte Rede nicht über andere lästern, aber irgendein tibetischer buddhistischer Lehrer, absolut grauenhaft, der dann eigentlich ging es in dem Film um seinen Sohn, ja genau, und das Verhältnis hat zu seinem Vater, Chögyal Norbu Rinpoche. Der wohnt, glaube ich, in Italien, ist aber auch öfter in Deutschland, gibt auch einige, die ihn kennen und mögen. Und in dem Film, das fand ich echt unglaublich faszinierend, weil der war dann mal sehr krank und es sah so aus, als würde er es diesmal nicht packen. Und dann waren seine Kinder ziemlich betröppelt, vor allem seine Tochter. Und da war so eine Aufnahme, wo dann die Tochter mit dem Vater am Tisch sitzt und sie und er versucht, sie zu trösten und sagt, Mensch, ich habe es dir doch schon so oft erklärt. Es stirbt doch nur der Körper. Das Bewusstsein geht weiter und sucht sich einen neuen, frischen, schönen Körper. Und, so. Und sie dann so, ja, ja, ja. Das ist absolut grauenhaft als tibetischer Lehrer. Und solche Ansichten finden wir auch in den Sutten. Und das muss ich euch jetzt vorlesen, auch was der Erhabene dazu sagt. Wer es nachlesen möchte in voller Länge, das ist die M38. Ich nur ganz kurz, die ist also wieder mal ein Mönch, der lustige Ansichten hat. Andere Mönche sagen, nö, das ist nicht so. Und der so, mir doch wurscht. Und dann zitieren sie ihn halt von Buddha. Und der fragt ihn dann, erzähl doch mal. Schauen wir mal, wo fängt es an. Dann fragte ihn der Erhabene, Sati, ist es wahr, dass folgende schädliche Ansicht in dir entstanden ist? So wie ich das Dhamma, das vom Erhabenen gelehrt wird, verstehe, ist es ein und dasselbe Bewusstsein, das den Kreislauf der Wiedergeburten durchläuft, nicht ein anderes. Das stimmt, ehrwürdiger Herr. So wie ich das Dhamma, das vom Erhabenen gelehrt wird, verstehe, ist es ein und dasselbe Bewusstsein, das den Kreislauf der Wiedergeburten durchläuft, nicht ein anderes. Aha. Und was ist jenes Bewusstsein, Sati? Ehrwürdiger Herr, es ist das, was spricht und fühlt und hier und da die Resultate guter und schlechter Taten erfährt. Klassische Ego-Bewusstseins-Wanderzirkus. Und in seiner unermesslichen, wunderbaren Art sagt der Buddha darauf: Du fehlgeleiteter Mensch, wen sollte ich jemals das Dhamma auf solche Weise gelehrt haben? Du fehlgeleiteter Mensch, wahrscheinlich hat er gesagt, du Napfnase. Habe ich nicht in vielen Lehrreden dargelegt, dass Bewusstsein bedingt entsteht, weil es ohne Bedingung kein Entstehen von Bewusstsein gibt? Aber du fehlgeleiteter Mensch, Klammer Napfnase, du hast uns durch dein falsches Verständnis falsch dargestellt und dich dadurch selbst verletzt und viel Unverdienst angehäuft, denn dies wird dir lange zum Schaden und zum Leid gereichen. Ich glaube, deutlicher kann man es nicht ausdrücken. Also, es gibt nicht das Bewusstsein, sondern es gibt Bewusstseine. Den Plural haben wir eigentlich nicht. Und das würde ich jetzt ganz gern mal darstellen. Schauen wir mal, ob ich das hier so ein bisschen... Genau. Also ich habe jetzt mal, kann man das sehen, die 6 Sinnesgebiete mal so in so Quadrate, also hören, sehen, riechen, schmecken, denken, spüren. Muss man nicht unbedingt lesen können, es sind halt die, aber man sieht 6 Quadrate, ja, die hängen irgendwie zusammen. Das ist halt unsere Erlebnisqualität. Mehr kann man nicht erleben. Und das wäre auch kein Problem, weil ein Arahant und der Buddha hat es ja auch. Nur der Unterschied ist: Dank Avicca und Upadana machen wir da was draus. So eine Art Ego-Kiste, so ein Raum. Und wir erleben uns sozusagen da drin. Ich bin da drin und ich habe 6 Sinnesgebiete. Hab ich. Mein Sehen, mein Hören, mein Riechen, mein Schmecken, mein Denken. Ich habe dann diese Bewusstseinskiste. Das ist ein geschlossener, abgetrennter Raum. Ich, nicht ich. Ich und die Welt. Und das ist das große Problem. Und das ist das, was der Buddha uns empfohlen hat, zu sagen, untersucht es doch mal, Leute. Und das Wesentliche ist, dieser Ego-Kiste mal so einen Tritt in den Steiß zu versetzen, dass sie irgendwo mal ein bisschen aufreißt. Dass man mal einen Einblick kriegt, und da würde ich dann tatsächlich mal das Wort Vipassana gebrauchen, eine Einsicht gewinnt in Sunyata, in die Leerheit, in die Kernlosigkeit, dass es da eben kein Ich gibt. Wir sagen, dieser Würfel hat 6 Seiten. Das ist logisch, weil so erleben wir das auch. Genauso wie wir sagen, dieser Raum hat 6 Seiten. Fensterseite, Türseite, Boden, Decke, hin und vorn. Nur es gibt keinen Raum, der 6 Seiten hat. Die 6 Seiten bilden den Raum. Reißt mal die Wände und die Decke weg und schaut mal, ob der Raum übrig bleibt. Es gibt aber auch keine Bäume, die in einem Wald stehen. Wir sagen ja immer, im Wald sind Fichten und Tannen und Buchen und Eichen. Und da schneidet man so einen Baum aus dem Wald und noch einen Baum. Nur wenn ich Bäume aus einem Wald schneiden könnte, dann müsste da hinterher der Wald noch übrig sein, wenn ich alle Bäume rausgeschnitten habe. Es gibt den Spruch, wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Tatsache ist, wir sehen vor lauter Bäumen einen Wald. Und München hat keine Straßen, Häuser, Plätze und Einwohner, sondern die Straßen, Plätze, Einwohner bilden dieses Ding, Erleben von Stadt, von München. Und genauso hat mein Körper keinen Rumpf und keine Arme und Beine und keinen Kopf und keine Körperteile und keine Haut und keine inneren Organe, weil was wäre denn der Körper, der das hat? Sondern diese ganzen Teile bilden einen Körper. Das ist echt, immer wieder holen wir das Ding aus der Bedingtheit heraus, wir schneiden es ab, damit wir besser damit umgehen können, damit wir uns besser verorten können, ich und die Welt. Und genauso wenig habe ich halt keinen Körper, kein Gefühl, keine Wahrnehmung, kein Bewusstsein, keine Absichten, sondern das Ganze bildet dann diese Ego-Kiste, dieses Ich-Erleben. Ja, und der einzige Unterschied zwischen uns und einem Arahant ist der. Und jetzt ist halt die Frage vom, wer war das? Dieser Wanderasket, der dann gefragt hat, gibt es ein Selbst oder gibt es kein Selbst? Genauso könnte ich jetzt fragen, gibt es einen Würfel oder gibt es keinen Würfel? Solange der Würfel gebildet wird, erlebe ich einen Würfel. Nur wenn der Würfel zerfällt, wo ist er dann hin? Oder gab es ihn überhaupt? Kann etwas weg sein, was vorher existiert hat? Oder? Und hier kann natürlich auch nichts mehr erschüttert werden. Das sind halt einfach nur Wahrnehmung, Bewusstsein, was dazugehört und Gefühl. Aber wir haben ja unsere Ego-Kiste, die ja ständig in Gefahr ist, zerlegt zu werden. Wir müssen ja ständig daran arbeiten, die Welt so zu gestalten, dass wir es am besten drin haben. Und das, glaube ich, ist der große Knackpunkt, und es ist halt auch sehr schwer, weil mit allen anderen kann das, tut man sich relativ, naja, leicht sicher nicht, aber nur ein bisschen Interesse und Übung hat, die aufzudröseln, aber die, dass das Bewusstsein, sich daran zu erinnern, dass es Bewusstsein ist, ist halt schwierig und es erfordert halt viel Übung und Zeit, mal da so ein kleines Nicht-Selbst-Erleben zu haben und dann noch eins und noch eins. Letztendlich geht es darum, die erste Fessel, Sakkaya Ditti, diese Persönlichkeitsglaube, mal so ein bisschen so ein Leierbündchen hinkriegen, bis eines Tages dann der Abhicca die Hosen runterlassen muss und Stromeintritt ist. Was soll das Ganze? War ja vielleicht jetzt interessant, amüsant, lehrreich oder auch nicht, aber was geht es eigentlich? Es geht ums Dhamma. Um was anderes geht es ja hier nicht. Und was ist das Dhamma? Dukkha und die Auflösung von Dukkha. Und was ist Dukkha? Geburt, Alter, Krankheit, Tod, Zusammensein mit Unliebsamen, getrennt sein von dem, was einem lieb ist, nicht kriegen, was man will. Kurz zusammengefasst, das Anhaften an den fünf Daseinsgruppen ist Dukkha. Und jetzt einfach nur ein paar Fragen, die jeder für sich selber beantworten kann, wenn er denn Lust hat. Wie gut kann ich das Dhamma verstehen, wenn ich Dukkha nicht verstehe? Wie gut kann ich Dukkha verstehen, wenn ich das Anhaften an den Khandhas nicht verstehe? Wie soll ich jemals das Anhaften an den Khandhas erleben und untersuchen, wenn ich eigentlich die Khandhas gar nicht richtig untersucht und verstanden habe, wenn das nur Kopfgeburten sind? Das ist so die Fragen, die mich beschäftigen. Und als Abschluss, wenn ich das Gefühl habe, dass alles nur auf meinem Mist gewachsen ist, ist immer schön, wenn man sich mit was befasst, was einem alles in die Finger kommt, was denn zufällig passt. Ich habe hier so ein Heftchen, da geht es, also ob das relevant für euch ist, weiß ich nicht. Das ist ein Ausländer, so ein dicker thailändischer Mönch, der heißt Buddha Dasa. Und der Herausgeber sind so eine komische Truppe, BGM, 2015, uraltes Zeug. Und dann schauen wir doch mal ganz kurz, was dieser BGM einer Veröffentlichung wert war. Zwei kurze Absätze. Genau, das ist hier. Während der Zeit des Buddha gab es keine der verwirrenden Probleme, welche durch die nun vorliegende Vielzahl von buddhistischen Texten verursacht wird. Viele Westler und Thais sind überzeugt, dass sie zum Kern des Buddhismus einfach dadurch vordringen können, indem sie Experten für buddhistische Texte werden. Einige sehr vernünftige Leute haben behauptet, dass, da sich im Laufe der über 2000 Jahre die Dinge sehr verändert haben, wir ausschließlich auf die buddhistischen Texte angewiesen sind, um zu wissen, wie der Buddhismus in seiner ursprünglichen Form aussah. Westler, die dazu neigen, rational und skeptisch zu sein, haften besonders an diesem Standpunkt. Sie sind der Meinung, dass sie auf eigene Faust den gesamten Tipitaka lesen und seine grundlegenden Punkte selbst einordnen müssen, weil sie so wenig Vertrauen in das Wissen und Können von buddhistischen Gelehrten, sei es Mönche oder Laien, haben. So wurde das Tipitaka-Studium zu einem Hindernis. Wir benötigen etwas Augenmaß bei unseren Studien. Zu sagen, dass wir nicht studieren brauchen, ist sicherlich nicht wahr. Aber zu sagen, dass wir alle buddhistischen Texte studieren müssen, ist noch weniger bzw. ganz und gar nicht wahr. Der wahre Dhamma wird nicht mündlich oder durch Bücher verbreitet, nur die Vorgehensweisen, die darauf abzielen, den Dhamma im Herzen erscheinen zu lassen, können durch Sprache oder Schrift mitgeteilt werden. Von viel größerer Bedeutung ist jedoch die Tatsache, dass die Menschen überhaupt nichts lernen werden, gleich wie viel Dhamma sie lesen oder hören, solange sie Dukkha nicht wirklich verstehen. Schlimmer noch, je mehr sie an Worten anhaften, desto mehr werden diese Worte zu einem Hindernis für ihr Verständnis des Buddhismus. Jo, das war es jetzt soweit von mir, schon wieder 8:45. Man könnte jetzt natürlich ewig noch viel dazu erzählen und über Khandha Upadana, das Anhaften und wie man da mal genauer hinschaut und das mal erlebt, habe ich jetzt noch gar nichts gesagt. Aber wenigstens haben wir noch ein Viertelstündchen für ja, wütende Proteste oder Anregungen, Ergänzungen, Fragen oder Ja, stehende Ovationen. Vielen Dank fürs Zuhören. Es wäre Maßrecht. Alkoholfrei, aber durchaus.
Also ich fand das ganz super, das mit dem, mit der Ego-Kiste, das hat sich jetzt bei mir, das wirklich bei mir fest einspeichern. Das finde ich total hilfreich.
Ja, das war auch so ein bisschen Best-of von meinen vergangenen Vorträgen. Ich habe das auch mal mit den Kandas gemacht. Das sechste Kanda, also auch immer dann irgendwo der Geist, immer die anderen fünf angeblich betrachtet. Und da habe ich das halt mit Kartenhäuschen gemacht, also Bierfilzel waren es damals, ich habe nichts anderes gehabt. Aber da kannst du es auch machen. Und es ist wirklich schön, irgendwann mal sich was vor Augen zu führen, dann baust du so verschiedene Kartenhäuschen auf, unterschiedlich am besten, und dann einfach so, dann stupfst du an. Und dann schaust du nicht auf die Karten, sondern aufs Haus. Was? Und du wirst feststellen, es sind ja immer noch alle fünf Karten da, also alle fünf Kandas. Aber was ist mit dem Haus? Es ist eigentlich nur eine Anordnung. Lege ich die Karten flach aufeinander, dann nenne ich es nicht Häuschen, sondern Stapel, richte ich sie anders auf, sage ich, ich habe ein Kartenhäuschen. Ich habe hier ja auch nichts, hier verschwindet ja nichts. Das ist ja hier nur. Und wenn ich das dann irgendwie, und auf einmal ist es so unglaublich massiv. Und der Hammer ist halt, dass wir das eigentlich jetzt nicht mal so erleben, sondern das Ding ist Granit, unser Ego. Das ist ja für jemanden, der vom Dhamma überhaupt keine Ahnung hat, steht es ja so außer Frage, dass das massiv ist. Und der große Knackpunkt in meiner Praxis war irgendwann mal, wo ich mit vom, wie heißt er denn, die Briefe vom Nanavira und die Schriften von Betty Mooney oder sowas, wo er beschrieben hat, dass die Entstehungsreihenfolge nicht die Erlebnisreihenfolge ist. Und wo ich das so gelesen habe, ja, so nach dem Motto, es muss erst ein Mein, ein Vermeinen stattfinden. Vermeinen im Sinne von verschleimen, verkleistern, verschmieren, vermeinen, alles mit Mein überziehen, in dem Sinne vermeinen, alles wird, jedes Erleben wird vermeint. Und dann entsteht halt diese Ego-Konstruktion und dann entsteht dadurch das Ich. Und wo ich das vor vielen Jahren zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, nein, das ist andersrum. Und prompt im nächsten Satz, aber der Putu-Chana meint natürlich, dass es andersrum ist, weil er ja sagt, ich brauche ja ein Ich. Dann muss ja Ich da sein, das mich berechtigt, mein zu sagen. Ich kann ja nicht sagen, das ist mein Körper oder meine Wahrnehmung oder mein Gefühl. Da muss ja jemand da sein. Und was wir ums Verrecken und Wiedergeboren und Verrecken und Wiedergeboren und wir nicht kapieren und einsehen wollen, solange wir uns nicht damit ernsthaft befassen, dass das Ich eigentlich danach kommt. Also jetzt nicht zeitlich, also im Prinzip ist es eigentlich bedingt, aber von der Bedingtheit her muss erst das Mein sein, was sich ein Ego und ein Selbst aufbaut. Und im Endeffekt ist es aber genauso kompliziert wie Kofferpacken. Das, was zuletzt reinkommt, siehst du als erstes, wenn du den Deckel aufmachst. Und das, was zuerst da ist, ist halt zu unterst. Und wir kommen an das zu unterste eigentlich nicht ran, weil das erste ist das Selbst in all seinen Facetten. Und dann kann man sagen, ja, aber das ist ja dann, muss ja irgendein, also so wie so ein Juwel, das muss ja einen Körper haben, also einen Kern, das Ich. Und deswegen meins, nicht meins, ich, die Welt und so. Und das zumindest mal akzeptieren, dass es vielleicht so erlebt wird, das ist ja klar, das haben wir ja alle. Aber dass es deswegen nicht wahr sein muss. Und das dann mal vielleicht wirklich mal bei irgendeinem Punkt, wo man Zugang hat, mal wirklich zu erleben und dann so, hä? Wow! Und dann natürlich auch dieses Anhaften mitkriegt, dass ständig aus irgendeinen Riesenanhäufungen von Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltung, Bewusstsein. Es ist ja nicht so, dass dann irgendwie das Ego jetzt zum Beispiel bei irgendeiner Person im Körper, jetzt ich bin der Körper, sondern das geht ja rasend schnell. Das ist ja, alle Nase lang ist es ja irgendwas anderes. Wenn der Körper sich deutlich meldet, dann bin halt ich krank, mir tut alles weh. Aber im nächsten Moment sind es die Wahrnehmungen. Also das habe ich doch selber gesehen. Ich höre es doch. Ich sehe es doch. Ich. Und im nächsten Moment sind es aber meine geistigen Gestaltungen und Absichten. Ich will jetzt da und dorthin oder ich will jetzt da was essen und trinken. Und wenn man genauer hinschaut, so sagt er aber, okay, ich. Aber worauf stützt sich jetzt dieses Ich? Das ist natürlich total interessant, weil das ist wirklich wie Seife in der Badewanne. Okay, Körper, nee, ist nicht da. Nein, ist da. Das ist wie so Leute, die sagen, ich kann nicht, wenn man zuschaut. Das ist Ego auch immer. Ne? Und das ist wirklich tricky, da mitzuarbeiten und das wirklich mal zu versuchen, das anzuschauen und mitzukriegen, dass es ein Konstrukt ist und dass es absolut leidhaft ist, behaftet das Leiden dran. An jeder Freude, an jeder Begeisterung, die wir haben, ist es Dukkha. Und ich glaube, also bei mir hat es eine Zeit lang gedauert, weil am Anfang lerne ich halt auch bei den ganzen Buddhistentruppen, ja, Leben ist Leiden, Dukkha ist Leiden. Und dann landet man halt bei diesen Wellness-Ecken, man versucht das Unangenehme wegzumeditieren und dann hat man eine schöne Gruppe und wenn man dann gute Konzentration hat, erlebt man schöne Erlebnisse und es bleibt ja nicht. Und was ich dann einmal in so einem Übungstag erlebt habe, also das war, da hat dann der Veranstaltende da gemeint dann, und ich schaue in meinen Geist und da ist kein Dukkha. Und diese Aussage macht ein Arahant, weil er die Sprache nur noch konventionell benutzt. Oder jemand, der mit der Sprache sehr schlampig ist an einem Übungstag. Oder jemand, der einen eklatanten Mangel an Sati hat, weil er weder was mitkriegt, noch sich an die Lehre erinnert. Solange ich in meinen Geist schauen kann, brauche ich gar nicht mal nachschauen, das ist die Definition von Dukkha. Die Frage ist halt nur, wie manifestiert sich jetzt Dukkha? Erste edle Wahrheit, Dukkha existiert und nicht zeitweise mal da, mal ist nicht, mal ist der andere, sondern wie manifestiert sich Dukkha jetzt? Ist es akut? Meistens, wenn ich irgendwas unbedingt haben will oder wenn mich irgendwas nervt. Und dann gibt es halt diese Momente der Stille. Also gerade das mit dem dritten Gefühl, das ist wirklich unglaublich interessant, das zu erleben, wenn man einfach mal so, oder auch wenn man im Urlaub hat oder sonst irgendwo ist, diesen Moment, wenn man mal so richtig wunschlos glücklich ist. Man kann nur wunschlos glücklich sein. Nur leider glauben wir immer, dass wunschlos wunscherfüllt heißt. Aber wenn man mal so wunschlos glücklich ist, so, ach, willst du irgendwas? Nö. Stört dich was? Nö. Alles so, wie es ist. Wunderbar. Gier, Hass, das ist natürlich. Also dann schiebt sich auch die Verblendung in den Vordergrund. Das ist ja ein Dreibein. Und dann kann man sich halt dann nachschauen. Das ist dann die klassische Frage, die x-mal in den Sutten auftaucht. Ist es beständig oder ist es unbeständig? Es ist unbeständig, Herr. Und wenn es unbeständig ist, ist es dann Freude oder Leid? Es ist Dukkha. Also brauchen wir da gar nicht mal nachschauen. Und deswegen ist halt immer die Frage, mit welcher Fragestellung ich arbeite. Wenn man wie so macht wie Ramana Maharshi, wer bin ich? Ja, dann habe ich ja von vornherein das Ergebnis schon in der Frage drin. Ich suche jemand. Das ist so diese Selbstsuche, wo ich immer mal frage, das ist so wie so eine kleine Katze, die ihren eigenen Schwanz fangen möchte. Wer sucht da wen? Und deswegen hat der Buddha ja solche Fragen gar nie gestellt. Der Buddha hat gefragt, wie kommt dieses Ich-Erleben zustande? Das ist eine ganz andere Frage und die ist ergebnisoffen. Diese Frage lässt ja einen möglichen Kern zu. Vielleicht gibt es ja da was. Nur er hat es untersucht und hat festgestellt, alle 5 Khandhas sind Yata. Und was anderes haben wir nicht. Alle 6 Sinnesgebiete, da ist nichts mit selbst. Und das finde ich halt interessant. Aber da muss ich halt mit der richtigen Fragestellung hingehen. Und das ist halt das, wo ich sage, da kann man jetzt wenig Übungen machen, sondern nur einfach mal so ein bisschen die Vorgehensweise und ein paar Beobachtungen mitteilen. Und ja, dann geht es mir wahrscheinlich genau wie im Virya. Es ist halt nicht für jeden interessant. Manche haben dann Zugang zu den Khandhas und machen da was mit, andere nicht. Das ist ja das Wunderbare. Ich meine, wir haben wie viel 1000 Lehrreden? Also es gibt so viele Zugänge. Und dann da, das ist halt dann auch das Schöne, wo man dann einfach sagt, okay, ich muss mir schon Zeit nehmen. Aber wenn ich dann nach 2, 3, 5 Jahren mit irgendeiner Methode nicht weiterkomme, dann, ich glaube, ist es jetzt nicht unbedingt Ungeduld und Überheblichkeit zu sagen, ja, dann lass ich es doch und probiere halt mal was anderes. Und da finde ich das nett, wie du willst, das ist so dieses dummische Brainstorming. Das ist, in Bayern ist es blöd, Damisch, gell? Mhm. Aber wenn du es auf Sanskrit sagst, ist es ja noch viel schlimmer. Ne? Aber dieses einfach sich mal hinhocken und mal nichts tun. Und dann einfach mal so mit so einer ganz gewöhnlichen Frage, so und was ist jetzt Sache? Wie geht's dir denn? Also wirklich diesen Mitgefühl für sich selber mal, ja, wie geht's dir denn so? Und dann so sich das Geseier mal anhören. Ja, gar nicht so gut, weil überhaupt eine Frau, ein Kind und eine Arbeit und bla. Und dann lässt man das ganze Geseier durch. Und dann, ja, schon gut, aber jetzt mal grundsätzlich. Ist dein Leben so in Ordnung? Passt alles? Wenn nicht, warum nicht? Und wo geht's dann los? Wo finde ich den Zugang? Was ist interessant? Oder halt, wenn es nicht über das unmittelbar präsente Dukkha ist, dann halt einfach über Dinge, die einen mal irgendwie stutzig machen, wo man sagt, irgendwas stimmt nicht. Also dieses, ich nenne es halt immer die Leute, die wo das große Stirnrunzeln irgendwann mal kriegen. So. Man strampelt sich Jahre, Jahrzehnte ab, um glücklich und zufrieden zu sein und hat tausende von Schulabschlüssen und Dinge gekauft und Urlaub und wie viel tausend Filme und Bücher und Partys und Konzerte und man findet sich immer in der gleichen Position. Früher oder später passt wieder irgendwas nicht. Und dann wieder dann dieser Wenn-Dann-Modus. Und dann irgendwann mal zu sagen, nee, das kotzt mir jetzt langsam echt an. Und dann eben nicht mehr diesem Impuls folgen, sondern einfach mal sitzen bleiben und gucken, was da so auftaucht. Und dann natürlich, wenn je mehr Ahnung man von der Lehre hat, also es heißt nicht, man muss alles wissen, aber die Grundstrukturen, umso mehr findet man dann Zugang. Und dann kann man natürlich ganz gezielt mal nachschauen oder fragen, welche Lehrreden behandeln das Thema dann genauer. Eigentlich wollte ich euch reden lassen. Ja, ich sehe schon, euch drängt es auf die Wiesen. Oder heim. Ja, ich hoffe, das war für irgendjemand vielleicht ein bisschen was dabei, der eine oder andere Satz, die eine oder andere Überlegung. Wie gesagt, das Ganze ist sehr schlicht, grob, einfach mal Zugang. Natürlich geht es wesentlich tiefer, natürlich sind Sankaras nicht ganz so simpel und Vijnana ist auch wesentlich komplexer. Allerdings frage ich mich, ob man so eine Übersetzung wie programmierte Wohlerfahrungssuchlauf, ich weiß nicht, ob das hilfreich ist. Also ich würde halt einfach mal mit irgendwas arbeiten, irgendwie ein Leben da rangehen und irgendwann, glaube ich, geht es so und so nicht mehr darum, wie das jetzt übersetzt ist oder ob ich das jetzt wirklich im Sinne irgendwelcher Scholastiker verstanden habe, sondern es geht ja eigentlich darum, irgendwo diese Ego-Kiste mal irgendwo wirklich wahrzunehmen, diese ersten drei Fesseln, wobei die Übersetzung ja auch nicht schön ist. Ne? Haben wir noch? Darf ich doch was sagen? 3 Minuten? Mhm. Das ist ja eigentlich naheliegend zu dem Thema. Es geht um die ersten drei Fesseln. Ne? Samyojanas. Hatten wir, oder?
Samyojanas, ja.
Samyojanas oder so. Wenn ich
ist das
jetzt
die Zugabe?
Ja, die Zugabe. Nein, es fällt mir jetzt gerade ein, weil das passt zum Thema und der Begriff Fesseln ist gut für irgendeinen Außenstehenden, wenn man das irgendwie jemandem mal so beibringt, sodass es nicht darum geht, jetzt sofort erwachen zu müssen, sondern es da verschiedene Stufen gibt und dann man auch mal Stromeintritt auch eine tolle Sache ist. Also, und dann gibt es diese Daseinsfesseln, diese Fesseln, die uns ans Dasein binden, wie so ein Riesenrad, immer dann in die Sonne rauf und unten durch die Klärgrube durch und rauf und runter. Und dann kann man sich das schön vorstellen, so irgendwie um den Hals rum und um die Hände rum und dann noch so kreuzweise über die Brust und dann auch im Unterleib und an den Beinen und so. Und das Erste, was man befreien muss, ist halt so den Kopf, damit man klar sieht und dann die eine Hand und dann kann man die andere Hand und der Rest geht dann von selber. Ist ein schönes Bild, dann ist komplett falsch. Es ist zum Einstieg wieder mal sehr nett. Also ich habe kein Problem, die mit Fesseln zu bezeichnen, aber eine Fessel fesselt halt was. Ich bin jetzt gefesselt, mein linker Arm. Und was bitteschön soll denn gefesselt sein? Wer oder was soll da aus den Fesseln befreit werden? Dann haben wir ja schon wieder durch die Hintertür unser Ego-Kistel unterbracht. Ich muss mich von meinen Fesseln befreien. Und das ist, geht so schnell, so trickreich, wie wir einfach irgendwas sagen. Und warum sagen wir es, weil wir es denken? Warum denken wir es, weil wir es genauso erleben? Und deswegen finde ich den Begriff vom, was mit Diebes Schäfer, Verstrickungen viel besser, wenn man sich das vorstellt, dass das jetzt hier einfach so ein Knäuel ist. Und da habe ich dann 10 so ineinander Knäuels. Und auf einmal habe ich hier nämlich auch was Massives. So ein Knödel. Und der nimmt auf einmal so Raum ein. Und dann wickle ich dann noch was und noch was und noch was. Und dann ist genau wie bei dieser Ego-Kiste, habe ich dann so einen dicken Ball. Und das Interessante ist halt, dass man dann einfach mal sagt, okay, und das kann man auseinanderdröseln. Und wenn dann die ersten 3 schon mal runterfallen, hat man vielleicht auch mal den Durchblick, dass das Ganze ja eigentlich nur ein Konstrukt ist. Es ändert nichts daran, wenn die anderen 7 noch ganz massiv im Raum stehen. Aber ich habe festgestellt, dass es sozusagen die Suche nach dem Ego ist, die Suche nach dem Zwiebelkern. Und deswegen noch der kurze Hinweis, Verstrickung ist mir eigentlich lieber als Fesseln, weil man dann einfach schon diese Geschichte, dass da irgendwas gefesselt ist, einfach rauskriegt. Und das ist das, was ich immer meine, ich schaue genau, was denke ich denn eigentlich, und ich ertappe mich eigentlich ständig dabei, dass ich irgendwie praktiziere und dann klopft mir wieder jemand auf die Schulter und sagt, das hast du gut gemacht, und dann ist es mein Ego. Es ist grauenhaft. Und jetzt ist genug. Kommt's gut heim. Gute Nacht miteinander. Thank you.